Hallo. Das ist Nachwort, aber noch nicht der Beginn der Sendung. Wir müssen, bevor es jetzt hier eigentlich losgeht mit Folge 1, einen kleinen noch was einschieben, denn uns bzw. mir ist ein kleines Malheur passiert. Und zwar haben wir diese offizielle Folge 1, in der alles irgendwie besprochen wurde, was wir da so besprechen, ist mir leider abhanden gekommen. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht ganz wichtig, so ein paar Sachen noch zu wissen, bevor ihr einsteigt. Wir gehen gar nicht weiter auf den Inhalt ein, denn Lukas hat das dann in der Folge, die ihr dann gleich hört, alles gut zusammengefasst und ihr verpasst im Grunde nichts. Es geht jetzt eher nur darum, wer ist José Saramago, wo kommt er her und das reicht uns jetzt Lukas einfach kurz nach, damit ihr angebunden seid und dann starten wir einfach ganz normal rein.
Genau, Olli hat es gerade schon gesagt, also in dem Recap, den wir ja zu Beginn jeder Folge eigentlich haben, ist ja eh immer so grob alles zusammengefasst, was bisher passiert ist. Von daher bekommt ihr das trotzdem mit, was rein handlungstechnisch passiert ist in dieser ersten Folge. Aber das Biografische, wir machen ja zu Beginn eines jeden Buches immer die Biografie des Autors nochmal so ein bisschen mit. Und das werde ich euch zusammenfassen. Nicht in der ganzen Länge und ausgebreitet, wie ihr das aus der ersten oder in der ersten Folge gehört hättet, weil, seien wir ganz ehrlich, wir verwenden auch nur die so halboffiziellen und halb glaubwürdigen Quellen, die ihr auch verwenden würdet, wenn ihr für die Schule oder sowas irgendwie einen Vortrag ausarbeiten würdet. Von daher ist das jetzt gar nicht so wahnsinnig wild, würde ich sagen. Was da passiert ist. Aber trotzdem nur mal ganz kurz was zu José Saramago, dem Autor von Die Stadt der Blinden. Der ist am 16. November 1922 in Asenhaga geboren. Das ist eine ländliche Region Portugals. Und er stammt aus einer relativ einfachen bäuerlichen Familie. Seine Kindheit war sehr stark geprägt von Armut, sozialer Ungleichheit. Und die Familie zog dann allerdings früh nach Lissabon und er konnte sich allerdings dort kein Universitätsstudium leisten, sondern er arbeitete zunächst in ganz verschiedenen Berufen im Prinzip, wenn man das so will. Mechaniker unter anderem, Verlagsangestellter, Literaturkritiker und Journalist und ganz besonders beeindruckend an dieser Stelle, Übersetzer. Und er hat in dieser Funktion, also die Originaltexte ins Portugiesische übersetzt, unter anderem von so Autoren wie Baudelaire, Tolstoi und Hegel, was ja schon ziemlich beeindruckend ist, weil ich glaube, viele Menschen, und da zähle ich mich ausdrücklich mit dazu, würden so Leute wie Hegel wahrscheinlich, selbst wenn sie der Sprache, der Originalsprache Deutsch in dem Fall, mächtig wären, auch schon nicht verstehen. Das gilt ja so als einer der kompliziertesten Philosophen im Prinzip. Und lebte dann eine ganze Zeit in Portugal unter der Salazar-Diktatur, also die große Diktatur von Antonio de Oliveira Salazar, also groß in Anführungsstrichen, jetzt kein Befürworter unbedingt davon, so im Großen und Ganzen. Und sein Leben war daher sehr stark geprägt von politischer Unterdrückung, Zensur, sozialer Kontrolle durch den sogenannten Estado Novo, wie diese wie sich dieser Staat dann im Prinzip nannte oder diese Regierungsform. Und das findet man in seinem Werk dann auch relativ deutlich, dahingehend, dass Autorität und Unterdrückung, religiöse und politische Dogmen, gesellschaftliche Entfremdung und auch so moralische Eigenverantwortung von Individuen, die auch so ein bisschen gegen eine Staatsgewalt gehen, durchaus eine Rolle spielen. Das ist etwas, das können wir, glaube ich, vorwegschicken, was hier auch schon bei Die Stadt der Blinden in den letzten Folgen, die wir schon aufgenommen haben, wir produzieren das ja mal vor, schon eine Rolle gespielt hat. Und das ging dann sogar so weit, dass er sich aktiv dagegen stellte, trat 1969 der portugiesischen kommunistischen Partei bei und in der Nelkenrevolution 1974, die dann eben diesen autoritären Staat in eine Demokratie umwandelte, war er dann auch quasi mit da drin und arbeitete dann in der Folge danach auch endlich als freier Schriftsteller. Ne? Es ist ja dann in demokratischen Staaten deutlich leichter, sozusagen Dinge zu publizieren, die auch kritischer sind, wenn man so will. Und tat das eigentlich bis an sein Lebensende, was er 2010 auf Lanzarote in Spanien fand. Sein literarischer Durchbruch war allerdings trotzdem relativ spät, und zwar erst in den 80er Jahren. Und wer jetzt rechnen kann, wird feststellen, dass der Typ dann ja auch schon so um die 60 war. Also falls ihr euch in jungen Jahren denkt, aus meiner Schriftstellerkarriere wird gar nichts mehr, da kann ich euch beruhigen. Es gibt durchaus die Chance, dass da ganz spät noch was bei rumkommen kann. Weil er hat zuerst mal frühe Texte veröffentlicht. Und diese späte große internationale Anerkennung, die kam dann allerdings erst in den 80er Jahren. Es gibt gewisse stilistische Besonderheiten, für die er bekannt ist. Die wir auch in Die Stadt der Blinden eigentlich schon deutlich finden. Sehr lange verschachtelte Sätze. Bei Stadt der Blinden ist das ja so, dass die Sätze oftmals nicht durch Punkte getrennt sind oder Ausrufezeichen oder so, sondern durch Kommata und dann einfach hintereinander gestellt werden. Es gibt einen bewusst fließenden Erzählstil, wenn man so will, und es gibt auch keine klassischen Dialogkennzeichnungen im Sinne von der sagt jetzt das, der sagt jetzt das, sondern das muss man sich als Leser eigentlich so ein bisschen selbst denken können und aus dem Kontext erschließen. Und er hat eine Sprache, die zugleich sehr philosophisch ist, oftmals auch sehr ironisch, wenn man so will, und aber vor allem parabelhaft. Denn diese Parabelhaftigkeit, die eben sehr oft zugesprochen wird, ist auch das, warum er dann tatsächlich 1998 relativ spät nicht für ein eigenes oder ein einziges Werk, sondern eher für das Lebenswerk, wenn man so will, noch mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Und eine Kennzeichnung, die man bei ihm auch findet, ist so die Verbindung aus Realismus und allegorischen und fantastischen Elementen. Und auch das ist etwas, was Sie in Stadt der Blinden jetzt schon sagen können, was eine Rolle spielte. Ihr werdet das dann in der Zusammenfassung, die ihr zu Folgenbeginn der offiziellen Folge dann sozusagen hören werdet, schon sehen, dass es gibt da Straßenverkehr, es gibt Ampeln, es gibt Arztzimmer, Wartezimmer, so realistische Dinge, die wir alle aus unserem Alltag irgendwie kennen. Und dann gibt es aber eben bei Stadt der Blinden beispielsweise diese Epidemie, von der man nicht so wirklich weiß, wo sie herkommt, die so was Mystisches, Fantastisches hat und etwas Übernatürliches, wenn man so will. Ganz kurz noch seine wichtigsten Werke. Das Handbuch der Malerei und der Kalligraphie von 1977, Balthasar und Blimunda von 1982, das Evangelium nach Jesus Christus von 1991. Da muss man dazu sagen, das sind alles Romane. Das klingt fast wie so eine Zusammenfassung irgendwie von bestimmt bereits bestehenden Werken, wenn man so will. Und auch ein absoluter Oberrenner, 1995, das Buch, was wir lesen, Die Stadt der Blinden im Original, Ensayo sobre e Ceguera. Wo wir nicht wissen, ob das eine wörtliche Übersetzung ist oder ob das ein anderer Titel ist, der einfach abgewandelt wurde fürs Deutsche. Und viel mehr wollen wir zur Biografie von José Saramago eigentlich auch nicht sagen, es sei denn, Olli, du hast irgendwelche Ergänzungen.
Nee, danke. Ich habe jetzt nichts. Dann steigt ihr einfach ein in die offizielle Folge 1, was wir jetzt einfach als Folge 1 bezeichnen. Und damit viel Spaß bei der Folge.
Viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier wie immer mit meinem kongenialen Partner Oliver Hahn.
Hallo Lukas.
Hallo Olli. Wir sind jetzt in der zweiten Episode von Die Stadt der Blinden aus dem Jahre 1995 von José Saramago. Und wir haben eine ganz besondere Version, die wir hier lesen, nämlich die aus dem Rowohlt Taschenbuch Verlag. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Also ich habe hier eine einmalige Sonderausgabe aus dem Jahr 2006 liegen, was jetzt nichts Besonderes ist in diesem Kontext anscheinend. Du hast eine andere Auflage, weißt jetzt gar nicht, welche so richtig.
Diesmal habe ich es mitgebracht.
Du hast mitgebracht.
Ich kann es mal nachgucken. Ich glaube, es ist die dritte Auflage. Nee, jetzt die 19.
Die 19. Ja, okay, gut. Aus welchem Jahr ist die, wenn ich frage?
2008.
2008, okay, ja. Aber also auch nur 2 Jahre so nach dieser Sonderausgabe sozusagen erschienen. Also schon relativ lange her sozusagen, dass das hier etabliert wurde.
Ja.
Genau, wir lesen nicht das Original, ist ja aus Portugal, sondern wir lesen eine deutsche Übersetzung von Raygüde Mertin. Und in dieser Episode haben wir uns die Seiten 53 bis 99 vorgenommen. Und bevor der Olli uns erzählt, was auf diesen Seiten vorgegangen ist, werde ich euch einen kleinen Recap geben, was in der ersten Episode passiert ist. Und zwar ging es dabei um einen Mann. Ein Mann, der mitten im Straßenverkehr von einem Augenblick auf den anderen sein Sehvermögen verliert. Statt Dunkelheit beschreibt er ein vollkommenes Weiß, als würde er in milchiges Licht eintauchen. Orientierungslos und verängstigt wird er von einem scheinbar hilfsbereiten Fremden nach Hause begleitet, der die Situation jedoch ausnutzt und nach Ankommen in der Wohnung das Auto des Erblindeten stiehlt. Der Erblindete, dessen bürgerlichen Namen wir im Übrigen, wie bei allen Figuren der Geschichte, nicht erfahren, besucht daraufhin einen Augenarzt, der jedoch keinerlei Ursache für die Blindheit feststellen kann. Die Augen des Patienten wirken vollkommen gesund, wodurch die Erkrankung umso mysteriöser erscheint. Wissenschaftliche Rationalität verliert hier früh ihre Sicherheit. Selbst die Medizin findet keinen Zugang zu dem Phänomen. Während der Arzt über den Fall nachdenkt und einige Kollegen kontaktiert, beginnt sich die Blindheit wie eine Epidemie auszubreiten. Der Autodieb verliert das Sehvermögen kurz nach seiner Tat, genauso wie eine junge Frau mit dunkler Brille, die wegen einer Augenentzündung beim Arzt war, und ein schielender Junge, der sich ebenfalls im Wartezimmer befand. Mit jedem neuen Fall wächst die Verunsicherung. Die Erblindeten erleben nicht bloß körperliche Kontrollverluste, sondern auch zunehmende Isolation und Angst. Niemand weiß, ob die Blindheit ansteckend ist, wie sie übertragen wird oder ob Heilung möglich wäre. Der Arzt versucht weiterhin, die Krankheit zu begreifen, wird jedoch zunehmend selbst von Angst erfasst. Schließlich erblindet auch er. Die Epidemie überschreitet endgültig die Grenze vom außergewöhnlichen Einzelfall zur gesamtgesellschaftlichen Bedrohung, auf die der Staat nun reagieren muss. Die Erblindeten werden von der Polizei abgeholt. Wohin sie gebracht werden, erfahren wir nicht. Als die Behörden an der Türschwelle des Arztes stehen, ist der Koffer bereits gepackt. Doch nicht nur die Sachen des Arztes befinden sich darin, denn auch die Frau des Doktors scheint von der Blindheit erfasst.
So. Im Folgenden geht es darum, was wir gelesen haben, von Seite 53 bis Seite 99, denn Kapitelangaben gibt es ja hier nicht. Der verantwortliche Minister und der Präsident der Kommission für Logistik und Sicherheit beschließen, dass die Erblindeten in einer leer stehenden Nervenheilanstalt untergebracht werden sollen. Dort gäbe es genügend Räume und eine Umzäunung, die sie von der Außenwelt sicher abschirmten. Die ersten Internierten in der ehemaligen Klinik sind der Augenarzt und dessen Frau, die nicht erblindet ist, der Autodieb, der erste Blinde, dessen Auto gestohlen wurde, die Frau mit der Sonnenbrille und der schielende Junge. Die Nervenheilanstalt besteht aus zwei Gebäudeteilen, die durch einen Mittelgang miteinander verbunden sind. Im linken Teil befinden sich die Infizierten, aber noch nicht Erblindeten. Im rechten Teil kommt unsere Gruppe unter. Da die Frau und der Augenarzt einige Minuten eher eingetroffen sind als die anderen, nutzt die Frau die Zeit, um sich einen ersten Eindruck von der Aufteilung der Räume zu machen. Dies wird sich später als nützlich erweisen, auch wenn sie immer wieder so tun muss, als habe sie einen wirklich ausgeprägten Orientierungssinn, auch ohne Sehvermögen. Kurz nach der Ankunft der Gruppe ertönt eine strenge Durchsage durch die Lautsprecher der Klinik, in der klargemacht wird, dass in Anbetracht des weißen Übels jeder aus der Bevölkerung seine Pflicht tun müsse und die Pflicht der Internierten sei es nun, hier eingesperrt zu sein. Im Anschluss folgen eine ganze Reihe von Regeln, die eindeutig klar machen, dass sie zwar regelmäßige Mahlzeiten bekommen und per Telefon um Hygieneartikel bitten können, sonst jedoch vollkommen auf sich allein gestellt sind. Recht schnell zeigt sich, dass die Frau mit der Sonnenbrille die Verantwortung für den kleinen Jungen übernimmt und ebenso scheint klar, dass der Arzt automatisch die Führung über die Gruppe übernehmen solle, weil er eben ein Arzt ist und man ihm eine gewisse Autorität zuschreibt. Er kann sich mit dieser Logik nicht ganz anfreunden und so beschließen sie zu warten, bis neue Internierte eintreffen, um dann zu klären, wie sie sich organisieren. Der Autodieb jedenfalls hat die Faxen dicke und macht seinem Ärger Luft, vom ersten Blinden angesteckt worden zu sein und wenn er nicht blind wäre, dann wäre alles besser und überhaupt. Die daraus resultierende Rangelei zwischen dem Autodieb und dem ersten Blinden kann nur von dem Arzt und dessen Frau unterbunden werden. Die erste Aufgabe der Gruppe besteht nun darin, die Toiletten zu finden. Dafür bilden sie eine Schlange, bei der eine Person der anderen an die Schulter fasst und sie so, angeführt von der vermeintlich blinden Frau des Arztes, die Toilettenräume suchen. Währenddessen betatscht der Autodieb die Frau mit der Sonnenbrille, die sich umgehend zur Wehr setzt und ihm mit ihren Stöckelschuhen eine beachtliche Wunde im Bein zufügt. Der Arzt und dessen Frau bringen den Autodieb in die Küche, ebenfalls angeführt von der Frau des Arztes, um ihn dort behelfsmäßig zu versorgen. Wie sich herausstellen soll, ist das nicht genug. Über die nächsten Stunden hinweg breitet sich die Infektion und damit das Fieber weiter aus. Später kommen noch 5 weitere Blinde. Ein Apothekengehilfe, der Frau mit der Sonnenbrille die Augentropfen verkauft hat. Ein Taxifahrer, der den ersten Blinden zum Arzt gefahren hat. Ein Polizist, der den Autodieb gefunden hat, als der gerade erblindet war. Und ein Zimmermädchen, das die Frau mit der Sonnenbrille gefunden hat. Das macht also 10 Inhaftierte, doch das Essen, was dann vor die Tür gestellt wird, Kekse und Milch, ist nur für 5 Menschen ausgelegt. Der Arzt versucht mit den Wachen vor dem Tor zu sprechen, um wenigstens Medikamente für den Verletzten zu bekommen. Er hat Glück, dass sie ihn nicht erschießen. Am Nachmittag kommen so viele weitere Blinde dazu, dass der Schlafraum bis auf den letzten Platz besetzt ist. Die Frau des Arztes sieht immer mal wieder zum Autodieb, dessen Verletzung nun so weit fortgeschritten ist, dass eine Heilung unmöglich erscheint, selbst mit Medikation. Dabei offenbart er ihr, dass er weiß, dass sie sehen kann. Während alle im Saal schlafen, macht sich der verletzte Autodieb auf den Weg zum Eingangstor. In einer Mischung aus Schmerzen, Fieber und der Einbildung einer wirklich guten Idee hofft er dort auf Heilung. Letzten Endes schießt ihm ein wachhabender Soldat ins Gesicht und schreckt damit Soldaten wie Internierte auf. Und damit öffnen wir die Runde für alles das, was uns aufgefallen ist. So, und meine erste Frage wäre jetzt, Lukas, wie ging es dir so dabei, als du es so gelesen hast? Wie fandst du es so?
Also ich sag mal so rein vom Leseerlebnis, von der Art und Weise, wie diese Sätze konstruiert sind und so weiter und so fort, ist es relativ flüssig runtergegangen. Ich hatte keine großen Probleme, mich grundsätzlich zu orientieren, was hier passiert oder sowas. Das war relativ klar. Trotz, dass gerade diese Irrenanstalt doch sehr diffus erscheint irgendwie. Ja, es gibt so eine ganze Reihe von Erzählungen, welche Räume das gibt und so, aber trotzdem hat man nicht so wirklich eine Orientierung, finde ich, da drin. Und es hat sich dann irgendwie doch so ein leicht bedrücktes Gefühl im Verlauf eingestellt. Also es gibt ja am Anfang noch diese politische Diskussion, wie die, wo die Insassen hingebracht werden sollen oder die Erblindeten. Und das hatte schon eher sowas von Kritik, Satire auch irgendwie. Es hatte was Lustiges fast schon, wie nonchalant da quasi mit diesen Leuten umgegangen wird. Und dann hat es irgendwann was sehr klaustrophobisch, paranoia-artige Züge angenommen, so im Großen und Ganzen. Also es war dann wirklich so, man hat das Gefühl bekommen von, der Raum wird immer enger, und ich hatte auch beim Lesen das Gefühl, dass das Gefühl insgesamt so unangenehmer wird, dass es so bedrückend wird und dass man auch diese Beschreibung, die man dann bekommt von diesem Ekel, der dann teilweise herrscht und dieses Zusammengepfercht-Sein mit so vielen Menschen, dass das sich dann auch beim Lesen so auf mich übertragen hat und das ein unangenehmes Gefühl war, so im Großen und Ganzen. Ging es dir da ähnlich?
Ja. Mir ging es da ähnlich, und ich finde es erstaunlich, wie gut es irgendwie verortet ist. Also wir hatten das ja irgendwie eingeführt, den Begriff eingeführt, ne? Können wir mal sagen, in unserem kleinen Universum hier führen wir auch mal Begriffe ein. Und das hatten wir schon bei Stephen King schon im ersten Buch schon gehabt. Es ist auch hier sehr gut, man kann dem sehr gut folgen. Es gibt keine großen Sprünge oder überhaupt keine Sprünge. Vielleicht mal so ein paar Gedanken an die Zeit zurück oder sowas, dann wird man so aus der Situation rausgeholt. Aber eigentlich ist immer klar, wenn auch halbwegs diffus, wer wo ist und was jetzt passiert, und das finde ich immer sehr gut. Das macht es nicht so, da fühle ich mich nicht so orientierungslos dabei und ich muss dann jedes Mal überlegen, wo sind wir denn jetzt gerade hier, und okay, Zeitsprung, Ortsprung oder was auch immer, ja, so, oder Ortswechsel. Das finde ich ganz gut, und erstaunlicherweise geht dieser Schreibstil, den er hat, der ja einfach nur durch Kommata und Punkte getrennt ist, da gibt es ja nichts anderes, da gibt es keine Ausrufezeichen oder irgendwas, wenig Absätze, geht wirklich, wirklich flüssig, flutschig runter. Man liest es und man braucht gar nicht mehr so viel, man ist klar, wer spricht. Ja, so, und die Satzanfänge, also nicht die Satzanfänge, aber die, wenn jemand was sagt, ist das groß geschrieben, auch wenn davor noch ein Komma steht. Ja, und das ist irgendwie eine coole minimale Struktur, ja, und das finde ich richtig gut, das hilft mir da irgendwie durchzukommen, und dann ist das nach diesen, was weiß ich, das jetzt ja 40, 50 Seiten, die wir jetzt gelesen haben, ist das ratzefatze rum, und denke, ach shit, schon wieder, und dann sind auch die Seiten plötzlich so dick, das war ja bei Elantris dann nochmal ein bisschen anders, ja, da waren die Seiten ja so dünn, und hier geht das so rum, und dann passiert auch gleich so viel, und irgendwie fällt es mir dann tatsächlich schwer, dann so, okay, jetzt ist Schluss, da ist jetzt mein Marker drinne, bis dahin darf ich lesen und bitte nicht weiterlesen, so, das finde ich ein bisschen schwierig dann.
Ja, wobei ich finde, dass so Spannungseffekte relativ lange aufgebaut werden zum Teil irgendwie, ne, also wir hatten das jetzt hier, ich will noch nicht zu genau drauf eingehen, aber mit dem Ende quasi, dass das relativ lange dauert, bis der Autodieb sozusagen sich so in Richtung des Eingangs gerobbt hat, dieses Tors, und dann geht das plötzlich ganz, ganz schnell innerhalb von zwei Seiten oder sowas, ist dann, beginnt das dann damit, dass dieser eine Soldat dann in seinem Häuschen dann aufwacht sozusagen, ne, und dann rausgeht, und dann ist es ein paar Sätze später, schießt er dann schon, und die Messe ist gelesen dann sozusagen.
Ja, genau.
Autodieb, ne?
Ja,
also,
ja, ja.
Aber das davor, wie er sich da hinquält sozusagen, die Beschreibung des Schmerzes und so weiter und so fort, das dauert alles noch relativ lange so. Ne? Das,
Ja, und dadurch, dass das auch so dediziert beschrieben ist, macht es uns irgendwie, können wir dem beobachten dabei. Ja, also wenn er sich da irgendwie hindreht und dann plötzlich merkt, er liegt quer zu dem Führungsseil, was da ist, und dann greift ins Leere und versucht sich da irgendwie, ach ja, Krebsgang rückwärts und da irgendwie so zu robben. Und das kennen wir irgendwie alle. Und das ist aber nicht, das sind so Beschreibungen von Handlungen, die nicht langweilig ist, im Gegensatz zu Beschreibung von, wie sieht das Herbstlicht in Connecticut aus, während eines warmen Septembermorgens oder sowas. Ja. Weißt du, was ich meine? Das, oder eine Beschreibung von elendig lange Beschreibung von Leuten, wie die dann so aussehen und was für Hakennase oder nicht oder eingefallenes Gesicht, bla bla bla. Ja, weißt du, so, ich erinnere mich noch an Raymond Chandler, der hat so Noir-Krimis geschrieben, und der hat das dann so, da wusste man ganz genau, okay, jetzt kommt Handlung, da kommt eine neue Person dazu, und dann hast du den nächsten, den nächsten dicken Absatz, das ist reine Personenbeschreibung gewesen. Mhm. Welchen Anzug trägt der, welche Krawatte dazu und so. Es hat mich damals schon gelangweilt, es langweilt mich heute noch, und hier merken wir, wir brauchen das hier nicht.
Ja, ich glaube, beides hat irgendwo so seine Berechtigung. Ich kann mir das zum Beispiel in einem Film Noir ziemlich gut vorstellen, dass das dann irgendwie auch passt, weil es ja sozusagen auch, also alle Figuren, die in solchen Geschichten auftreten, sind ja in gewisser Weise auch Verdächtige irgendwie. Und so kann man anhand dieser Beschreibung selbst als Leser vielleicht auch so ein bisschen seine eigenen Schlüsse irgendwie ziehen, Verdächtigungen anstellen und so weiter und so fort. Hier finde ich das eigentlich, diesen reduzierten Stil dann eher sinnvoll, weil wir es ja mit einer Geschichte über vor allem erblindete Figuren haben, und die nehmen halt visuell gar nicht so viel wahr, ne? Also das werden wir dann auch später sehen, dass wenn wir zum Beispiel uns die Irrenanstalt angucken, dann bekommen wir so die ganz wenigen Clues, die wir bekommen, ja hauptsächlich durch die Frau des Arztes, wo wir herausgefunden haben, dass sie doch nicht erblindet ist. Und die zählt dann einfach mal so hintereinander weg so verschiedene Dinge auf, dass es mehrere Säle gibt, lange Korridore und so weiter, ne? So kleinere Räume noch, wo die Ärzte oder die Aufseher früher so eine Privatheit für sich hatten und so. Und ansonsten ist das aber alles noch relativ diffus und spiegelt eigentlich so schön diesen Zustand der Erblindung wider. Also man hat währenddessen, finde ich, auch so ein bisschen das Gefühl, gar nicht so wahnsinnig viel wahrzunehmen. Und natürlich hat man dann zwischendurch so ein paar Clues irgendwie, wie zum Beispiel die Beschaffenheit oder die Abstände der Betten zueinander sind oder sowas, ne? Oder wie viele, es da irgendwie 16 Betten oder so gibt. Aber wie genau, welche Abstände da sind, wie groß dieser Raum so im Großen und Ganzen ist, das weiß man nicht so richtig, ne?
Man hat so ein vages Bild von all den anderen Bildern, die man von solchen Einrichtungen hat, hauptsächlich aus Filmen. Damit kommt man irgendwie schon so rum. Und du hast jetzt gerade Irrenanstalt gesagt, und tatsächlich wird das hier als ehemalige Irrenanstalt bezeichnet, ne? Also es ist nicht mehr so irgendwie wie Nervenheilanstalt, so wie ich das jetzt in der Zusammenfassung gemacht habe, sondern es ist halt einfach die Irrenanstalt. Und das wird tatsächlich auch von denen nochmal aufgenommen als, naja, eigentlich sind wir jetzt hier mitten im Wahnsinn, da passt der Ort einfach dazu. Ja, so, genau. Das wollte ich eigentlich nochmal sagen.
Ja. Ist ja auch eine im Großen und Ganzen irgendwie so pragmatische Entscheidung der Regierenden irgendwie, ne? Also pragmatisch meine ich jetzt wirklich als, also würde ich da kritisch betrachten tatsächlich, weil es hier nicht darum geht, den Menschen irgendwie für die lange Zeit, die sie wahrscheinlich dort drin sind, eine menschenwürdige Unterkunft zu schaffen. Das ist ja später hier überhaupt keine Rolle, auch in diesen Anfangsdiskussionen schon, die der Minister dann mit seinen Leuten hat und so weiter und so fort. Sondern es geht ja wirklich nur darum, wie können wir diese Menschen irgendwie unterbringen? Und das wird nicht ausgesprochen direkt, aber man hat schon so das Gefühl, dass die sich denken, ja gut, die können ja eh nichts sehen, dann ist es ja auch egal, wie das aussieht, wo wir die reinstecken, so nach dem Motto, weißt du?
Es geht nur darum, dass sie nicht rauskommen. Ja, genau. So, und es waren noch zwei andere Sachen im Messegelände.
Drei waren es, genau, ja. Es ist ein Messegelände, das hast du schon gesagt. Das wurde nicht genommen, weil das sonst Investoren abschrecken würde, die viel Geld rein investiert haben. Ja, ne? Genau. Also man kann den Leuten ja keine Unterkunft geben, sperren wir die Menschen aus, die viel Geld dort reingesteckt haben. Ne? Wir hatten eine militärische Anlage, die ist allerdings zu groß für eine gelungene Überwachung oder eine gelingende Überwachung,
hast du gesagt. Stimmt, das war das, ja.
Was ja auch im Prinzip, wo ja auch dieser Punkt drin steckt, okay, wir brauchen irgendwas Kleines, wo wir die Menschen zusammenpferchen können, damit wir das kontrollieren können, überwachen können sozusagen. Es darf nicht zu ausufernd sein, die dürfen sich nicht zu frei bewegen, wenn man so will. Ja. Und es gibt einen Großmarkt als Option, der allerdings wegen drohender juristischer Schwierigkeiten nicht gewählt wurde. Was genau damit gemeint ist, wird nicht gesagt.
Ja. Aber, ja, genau. Ja, letztendlich ist es so ein Ausschlussverfahren, in dem Gespräch zwischen dem Minister, es heißt immer nur der Minister, und diesem Präsidenten der Kommission für Sicherheit und Logistik, ja, genau. Auch interessante Kombination auch, Und ich weiß nicht, ob da noch jemand anderes am Gespräch beteiligt war. Ich habe das irgendwie rausgelesen, dass es nur ein Gespräch zwischen den beiden ist. Also so ein richtiges Hinterzimmergespräch.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Okay. Aber ja.
Ja, und die beschließen das dann und damit ist das gesetzt. Und im nächsten Satz sind quasi der Arzt und seine Frau schon die Ersten, die dort antanzen. Also es geht so fließend ineinander über.
Aber ganz kurz noch, es ist ja, also das wird auch so nonchalant irgendwie gemacht. Ne? Also es geht gar nicht darum, dürfen wir das überhaupt machen? Ist das irgendwie ein Eingriff in die Grundrechte? Gibt es da irgendwie große, lange Überlegungen, was man machen könnte und so weiter und so fort? Da bahnt sich nichts an irgendwie, sondern das wird direkt beschlossen sozusagen. Das müssen wir jetzt machen.
Es geht auch durch keinen Ausschuss durch. Nee. Da guckt auch kein Ethikrat drüber oder irgend sowas. Genau. Das wird einfach, die beiden entscheiden das und dann wird das einfach umgesetzt.
Richtig. Und rechtfertigen das dann damit, dass das ja eine alte Praxis ist, die früher schon bei Cholera und Gelbsucht auch angewandt wurde. Ne? Also man wählt sozusagen diesen pragmatischen Weg und man will dann auch nicht zu viele Ressourcen sozusagen auf die Überwachung dieser Menschen verwenden, sondern man sagt, das reguliert sich ja im Prinzip alles selber. Also da gibt es die Überlegung, sollten wir nicht aufpassen, dass die tatsächlich Erblindeten, also es wären ja die unter Verdacht stehen zu erblinden und die tatsächlich Erblindeten reingebracht, aber getrennt sozusagen in unterschiedlichen Flügeln. Und da gibt es die Überlegung, okay, sollten wir nicht dafür sorgen, dass die dann unter den Leuten, die unter Ansteckgefahr sind, tatsächlich erblinden, sollten wir nicht dafür sorgen, dass die dann auch direkt rüber wechseln? Und da wird dann gesagt, nee, das machen die schon selber, weil die haben ja Angst davor, zu erblinden, sich anzustecken, da wollen die so weit wie möglich fernhalten und das reguliert sich selbst sozusagen.
Toll, da brauchen wir auch keine, die brauchen ja auch keine irgendwie Wachen oder Barrikaden oder irgend sowas, weil die Sehenden regulieren schon, dass die Blinden da nicht rüberkommen.
Genau.
Auf ihre Weise.
Genau.
Sicherlich.
Richtig. Ja. Und so. Dann kommen die Insassen da an, in dieser Irrenanstalt.
Ja. In einer ehemaligen, brachliegenden Nervenheilanstalt, die in keinster Weise, in irgendeiner Form für die Ankunft von diesen Menschen vorbereitet wurde. Mhm. Die liegt so brach, wie sie liegt. Und vielleicht haben die von außen noch den Strom angestellt, damit dauerhaft das Licht brennt.
Fairerweise haben sie ein Seil gespannt, damit die da reinfinden.
Vom Eingangstor durch den Hof oder sowas, durch die Einfriedung zur Eingangstür von diesem Gebäude, von dem Mittelgang. Die kommen in den Mittelgang rein und die einen gehen nach links, die anderen gehen nach rechts. Und ansonsten ist das da nicht vorbereitet. Da sind jetzt die Hygieneartikel sind jetzt nicht da. Die sind jetzt, die Toiletten sind auch nicht sauber. Und die Betten sind wahrscheinlich auch nicht bezogen. Und weiß nicht, ob da überhaupt Decken und Kissen rumliegen. Weil ich habe, also in meinem Kopf waren da einfach nur Matratzen.
Genau, ja.
Und ob die neu waren oder nicht, das ist auch eine Frage.
Ja. Es gibt ja immer wieder so kleinere Hinweise darauf, ne? Also dass das Wasser zum Beispiel, was aus den Hähnen kommt, stinkt und so lauwarm ist. Es wird auch ganz klar gesagt, überall ist Müll, die ganzen Räume sind von Müll durchzogen. Das ist etwas, was der Frau des Arztes direkt auffällt. Es geht ja dann später auch zum Beispiel, wenn es darum geht, die Wunde des Autodiebes zu desinfizieren, liegen da nur so dreckige Lappen rum. Oder so.
Ja, die sie am Ende nicht nehmen, die haben kein sauberes Wasser und also mit Waschen ist da auch nicht, weil es gibt keine Seife.
Genau.
Es ist nichts vorhanden.
Richtig, ja.
So, das ist wie wenn man so ein bisschen in so Lost Places geht, stelle ich mir vor, und der Lost Place ist nicht ganz so runter, sondern der hat gerade vielleicht noch so seine Fensterscheiben. Wenn nicht, ist auch egal. Und dann kommen die da jetzt einfach trotzdem rein.
Ja, ganz genau. Und trotzdem wird da, finde ich, schon so ein Bild aufgemacht von einem Gebäude, was relativ groß dann doch ist und so eine relativ große Unübersichtlichkeit hat. Ne? Also am Anfang denkt man ja, okay, das sind nur diese zwei Gänge. Der eine geht zu den Verdächtigen, dass die erblinden könnten, und der andere geht zu den tatsächlichen Erblindeten. Aber wir bekommen ja dann so eine Beschreibung der Frau des Arztes, die das alles ja sehen kann im Gegensatz zu den anderen. Ne? Also diese Reihe an Sälen, lange Korridore, diese kleinen Räume, verdreckte Toiletten. Es gibt eine Küche mit einem sehr üblen Geruch auch drin. Es gibt einen Speisesaal und es gibt dann noch so einen Außenbereich mit ungepflegten Räumen und dann eben so diesen zentralen Raum für jede dieser Gruppen, wo die Betten halt dann drin stehen. Ne?
Das heißt, die Schlafsäle.
Aber
da gibt es ja auch mehrere von.
Genau, da gibt es auch mehrere von, richtig, ja. Und deswegen ist das gerade, wenn man sich auch vorstellt, wenn man jetzt ohne Sehvermögen durch diese Räume geht und eigentlich ja nicht auf eine bestimmte Seite gehen kann oder einfach mal so auf der Suche ist nach funktionierenden Toiletten oder sowas. Es wird ja auch gesagt, vielleicht gibt es noch mehrere Toiletten, weil die eine funktioniert nicht so richtig oder es sind zu wenige Plätze sozusagen. Da muss man sich ja quasi automatisch auf die Suche danach begeben. Und dann, wenn man ohne Sehvermögen irgendwie das finden will, das geht ja unglaublich schwer. Ne? Also es weiß ja keiner, dass die Frau des Arztes sehen kann. Das wissen ja auch die Regierungsverantwortlichen nicht.
Ja, genau. Und bis jetzt ist es zumindest das große Glück der Gruppe, Weil du haben die sich relativ schnell, die hätten im Leben nicht die Toilette gefunden. Ja, die hätten im Leben auch nicht diese Küche gefunden, um diesen Typen da zu verbinden, was auch nichts gebracht hat, aber es gäbe es nicht. So, die hätten alle mühsam auf die Suche gehen müssen, um alle diese kaputten, und ich nenne es mal in Anführungszeichen sterilen Räume, weil die einfach steril im Sinne von, die sind einfach gar nicht eingerichtet oder dass man auch nicht, man hat auch nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Maßnahmen ergriffen, ja, bei dem man vielleicht denken könnte, ja gut, das könnte denen helfen, die da drin sind. Sowas wie Seile von Raum zu Raum gespannt oder sowas. Mhm. Oder ja, mit so einem Relief abgedruckte, also nicht Breillet-Schrift, sondern einfach normale Schriftzüge, aber die man so ertasten kann. Mhm. Weißt du, da kann man irgendwie ein H lesen und E und Herren und so, weißt du, so so ein Kram. Das gibt es ja gar nicht. Nichts davon. Mhm. So, das steht dann irgendwo, ja.
Ja, ganz genau.
Da kommen die dann rein.
Und wir werden uns ja später noch ein bisschen ausführlicher über diese Regeln unterhalten. Und die Hälfte davon, was hier erfordert wird von den Erblindeten, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwer hinkriegt, der zumindest erst seit Kurzem dann sozusagen in so einem Zustand,
ja,
das, ist. Ne?
Ja, also. Okay. Also ich hätte die Regeln jetzt gerade auf dem Schirm, wenn du jetzt gerade nicht...
Ach, du willst jetzt gerade... Ja, dann machen wir die jetzt. Ja, komm mal.
Also, es gibt... Ich habe ja gesagt, es gibt nach der Ankunft der ersten Gruppe, nach den ersten fünf, gab es diese wilde Durchsage, von wegen, warum das jetzt alles notwendig ist und dass jeder so seine Pflicht erfüllen muss. Und es war alles so ein sehr strenger Ton, auch sehr autoritär, militärisch, habe ich den so gehört. Bei denen es im Grunde, also es geht nicht um, wir kommunizieren hier oder wenn ihr Fragen habt, sagt Bescheid, sondern das ist jetzt halt einfach so, dann müsst ihr jetzt durch, dann müsst jetzt, also wir haben die Pflicht, euch einzusperren und ihr habt die Pflicht, euch einsperren zu lassen, so im Grunde.
Es wird auch so der Schein von Professionalität irgendwie soll gewahrt werden, ja, ne? Ja. Also die sagen auch, ja, wir es tut uns natürlich sehr leid, dass wir euch das zumuten müssen, wir haben auch lange mit uns gerungen, wir erfahren ja aus den Seiten davor, nee, das stimmt nicht, das geht relativ schnell,
ja.
Und es wird auch an den gesunden Menschenverstand und die Solidarität der Bürger untereinander appelliert. Ne, beim Ausführen
genau.
Dieser ganzen...
Ja, dass das schon nichts mehr zählt, das ist, wird in den ersten, im ersten Tag schon klar.
Ja.
So, es gibt 15 Regeln, die der Mann an den Lautsprechereinheiten da irgendwie runtergerattert hat. Und die würden wir jetzt gerne mal nach und nach so durchgehen, damit alle irgendwie im Bilde sind, weil die sind schon wichtig.
Mhm.
Also, Regel Nummer 1. Das Licht bleibt immer angeschaltet und die brauchen auch gar nicht zu versuchen, an diesen Lichtschaltern rumzumosern da. Die gehen sowieso nicht.
Ja.
Deswegen, das ist gut. Ja, das Licht bleibt immer an, was erstmal ein bisschen paradox wirkt, weil die sehen ja alle nicht. Aber es geht ja nicht darum, dass die was sehen, sondern es geht darum, dass die außen sehen können, was da drinnen dann halt einfach los ist. Die Frage ist natürlich, ob das Licht auch bei den Infizierten anbleibt, die noch nicht erblindet sind.
Ach.
Wahrscheinlich auch, ne? Oder kriegen die eine andere Ansage?
Ich glaube, die kriegen die gleiche Ansage, oder?
Oder ist es so ein Big Brother-Ding? Weißt du, weil du so Teams hast und du kriegst das eine Team die Ansage und die andere... Das
Big Brother ist ein schöner Vergleich für die Geschichte, ja, das stimmt, ja.
Ja, das war natürlich beabsichtigt.
Ja, kann sein. Also ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die alle die gleiche bekommen, weil
ja, okay.
Die quasi, die ja trotz, also die sagen zwar am Anfang, dass die anderen Leute das quasi schon selber regeln, dass die Erblindeten rübergeschickt werden, aber trotzdem haben die, glaube ich, so das, den Drang, sich das trotzdem anzugucken und das zumindest auf eine gewisse Art und Weise zu kontrollieren irgendwie, weißt du? Deswegen glaube ich, das ist das Gleiche, ehrlich gesagt.
Ich glaube, bis auf, dass die sehen können, haben die anderen, die jetzt in dem linken Flügel sind, nicht mehr Rechte als die anderen,
ne? Glaube ich auch nicht.
Das ist genau das Gleiche.
Ja.
Nur die können halt mit diesen Regeln mehr anfangen, was wir gleich sehen werden.
Ja, ja.
Also, zweite Regel ist, ohne Erlaubnis das Gebäude zu verlassen, bedeutet den sofortigen Tod. Das heißt, ich frage mich jetzt gerade, was für ein Gebäude gemeint ist. Ob das jetzt das Gebäude, das Haus gemeint ist oder auch die Umfriedung, weil die müssen ja quasi, die müssen ja raus nach den Regeln.
Ach so, ja, aber also um diese Umfriedung, nee, wie heißt das? Einfriedung drumherum ist auch nochmal eine Mauer gezogen.
Ja, genau.
Also es gibt eine Mauer und dann gibt es das Gebäude, was da drin sich befindet. Und dazwischen ist quasi so ein bisschen Natur mit diesen Bäumen. Und
das ist wie so ein Gefängnishof, stell
dir vor.
So rundherum, kannst einmal rundherum gehen, aber bist trotzdem immer noch eingesperrt.
Ja, genau.
Ja. Meine Frage wäre jetzt, ist das, also die haben jetzt gesagt, ohne Erlaubnis das Gebäude zu verlassen, meinen die quasi die ganze Anlage damit?
Ich glaube, es geht um die ganze Anlage, weil die müssen ja theoretisch, das ist ja eine der späteren Regeln dann noch, müssen ja quasi in diesen Einfriedungen da, wo wir quasi lockeren Boden auch haben, geht es ja auch darum, Leute zu begraben, dann die potenziell sterben und so, ne? Also das.
Na gut, dann nehmen wir das mal als Anlage. Vielleicht ist einfach die Übersetzung.
Genau, ja. Oder, ja.
Ja, gut. So, dritte Regel. In jedem Raum gibt es ein Telefon, um Hygiene- und Reinigungsartikel anzufordern. Da bin ich drauf, da dachte ich, also warum sind die nicht schon da? Mhm. Warum muss man die jetzt erst holen? Und bis jetzt hat noch keiner angerufen. Mhm. Also man weiß jetzt auch noch nicht so richtig, geht da jetzt jemand ans Telefon und sagt, ja, oder ja, bringen wir aber nächste Woche erst, oder kann ich eine Rolle Klopapier vorne am Tor abholen oder so. Mhm. Also wir wissen noch nicht so richtig, wie verlässlich das ist und was überhaupt Hygiene- und Reinigungsartikel bedeutet.
Und wie wählt man eigentlich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit dem Blindsein hat, eine Nummer wirklich korrekt? Oder kann sich das sicher sein?
Ich glaube nicht, dass die das machen müssen. Ich glaube, das ist ein Standtelefon, wenn du abnimmst, bist du automatisch so damit verbunden, mit dem den Leuten draußen verbunden.
Ah ja, okay. Ja.
Manchmal so, ich habe das, weiß nicht, kennst du aus so einem Film mit so Militär, weißt du, wenn dann so der General irgendwie einfach das Telefon abnimmt und dann zum anderen General rüber telefoniert, was weiß ich.
Mhm. Würde, sage ich mal gleich vorneweg, würde so eine These von mir für den Ausblick irgendwie vorwegnehmen oder zunichte machen, weil ich mir überlegt habe, vielleicht spielt das später noch eine Rolle, dass diese Telefone von irgendwem verwendet werden, um zu einer Kontaktperson von außen irgendwie durchzudringen, um irgendwie zu sagen, ja, glaubst nicht, was hier für eine Scheiße abgeht.
Ich glaube nicht.
Okay, ja.
Wir wissen es nicht, ja. Die haben, also mein Eindruck ist, die haben das alles so dermaßen unter Verschluss gehalten, dass auch, dass die da, die sagen, die können doch nicht einfach eine Pizza bestellen oder so, ne, bescheuert. Also, als ob.
Ja, okay.
So. Viertens, die Internierten werden die Wäsche mit der Hand waschen. So, also auch das müssen sie selber organisieren. Mhm. Manche haben Wäsche dabei, manche haben noch Koffer mit, das sind die, die von zu Hause mitgenommen wurden. Mhm. Andere schon nicht mehr, weil die eben im Flügel mit den Infizierten, aber noch nicht Erblindeten waren und dann, als sie erblindet sind, sofort rüber in den anderen Saal geschossen wurden, ohne irgendwie ihr Zeug mitnehmen zu können. Mhm. So. Mhm. Das heißt, im Grunde ist die Wäsche das, was sie am Leib haben.
Ja, genau.
So. Ja. Fünfte Regel. Es wird die Wahl eines Verantwortlichen für jeden Schlafsaal empfohlen. Die Internierten dürfen sich eigenständig organisieren, solange die Regeln eingehalten werden. Da kam die erste Idee zustande, den Arzt zu sagen, na komm, du bist doch Arzt, dann übernimm du doch mal die Führung. So, weil der war auch recht ruhig und gesittet. Und
ist schon so eine natürliche Autoritätsperson irgendwie so als Arzt, einfach generell. Also er sagt vielen Leuten dann sozusagen, also er ist erstmal eine Führungsfigur in seinem Unternehmen sozusagen und ist aber auch jemand, der Leuten sagt, das und das ist mit deinem Körper los, das und das musst du jetzt machen und so weiter und so fort. Er schließt das dann selber so ein bisschen aus, weil er ja nicht sicher sein kann, dass auch die nachkommenden Insassen, die wieder reinkommen, ihn als Autoritätsfigur dann anerkennen oder ob das nicht neu ausgewürfelt werden muss jedes Mal oder gewählt werden muss. So.
Ja, genau. So. Also warum sollten sie auch? Weil das macht ja erstmal nur Sinn unter den Fünfen, die sich ja irgendwie kennen. Genau. Das sind ja irgendwie zum Großteil Patienten von ihm. Ja, es ist auch so eine Hierarchie irgendwie mit drinne und den Nächsten ist das scheißegal und den Übernächsten noch scheißegaler. Und dann sagt er ja später noch, im Grunde lohnt es sich ja auch eigentlich nicht mehr zu sagen, dass er Arzt ist, weil er ja eigentlich hier kein Arzt sein kann, weil, also ich kann ja nicht nur mit den Händen heilen, ich brauche schon Medikamente, ich brauche irgendwie wenigstens meine Augen, um zu gucken oder so, alles habe ich nicht, deswegen, also bin ich eigentlich nur dem ehemaligen Beruf nach ein Arzt, jetzt aber nicht mehr.
Ja, genau, richtig. Ja.
Und damit hat sich das Thema für ihn sowieso erledigt.
Richtig, ja.
Vielleicht auch nicht.
Vielleicht spielt das noch eine Rolle irgendwann später, ja.
Genau.
So, dass quasi die Frau das vielleicht macht unter seiner Anleitung oder sowas, irgendwie sowas in die Richtung wird das gehen.
Ja, oder die machen es irgendwie beide zusammen und sie flüstert ihm ins Ohr oder weiß ich nicht.
Oder es kommt irgendwann raus, dass sie sehen kann und naja. Aber da sind wir schon zu tief im Auge.
Ja, genau. Ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial, ne?
Auf jeden Fall.
Sie sehen kann. Also die ist ja auf Messers Schneide da unterwegs, ne? Immer so zu tun, als ob und überhaupt. Aber da können wir gleich nochmal in Ruhe drüber.
Ja.
So, sechste Regel. Dreimal am Tag werden Kisten mit Essen am Eingang abgestellt. Jeweils einen für den linken Trakt, einen für den rechten Trakt. Und ich habe vorhin zu den Hygiene- und Reinigungsartikeln war ein bisschen skeptisch, was das bedeutet, weil hier haben wir herausgefunden, naja, Essen ist nicht gleich Essen. Ja, also faktisch kriegen die eine Kiste mit Essen, aber am Ende sind es für 10 Leute, sind das ein paar Kekse und ein bisschen Milch in der Flasche ohne Gläser. Die wurden einfach irgendwie vergessen oder was auch immer.
Genau, es ist, glaube ich, bei der zweiten Lieferung dann, wenn schon mehr Menschen dann drin sind sozusagen, ist es quasi die gleiche Menge wie vorher geliefert
Kekse
wurde.
Kekse und Milch.
Ja, ja, das ist auch einfach super billig, ne?
So, also das ist ja, also Kekse, ne? Ich hab dann so an, ja, so Kekse, so Butterkekse oder so ein Kram.
Ja, ja,
das,
genau.
Das sucht man sich oder bei seinen Eltern zu Hause noch im Schrank, wenn man Bock auf was Geiles, Süßes hat und es gibt nichts mehr. Lakritze habe ich keinen Bock drauf, Mon Cherie esse ich nicht. Na, dann nehme ich jetzt halt einfach die Leibniz-Kekse, damit ich irgendwas Süßes im Magen habe.
Und ich weiß nicht, ob es irgendwie über einen längeren Zeitraum dann auch so eine Form von Abwechslung noch geben soll, ob da noch andere Sachen geliefert werden. Weil das, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, es wird ja relativ offen gelassen, wie lange die dort drin bleiben sollen. Also es ist in dieser Diskussion mit dem Minister am Anfang wird das gesagt, es kann sich entweder um 40 Tage, 40 Monate, vielleicht aber auch 40 Jahre handeln, die dann drin ausharren müssen in dieser Irrenanstalt.
Ja, genau, ja. Stimmt. Und die Frage ist ja, ich meine, Essen ist ja nicht unbedingt gleich Essen, weil Essen muss ja auch manchmal zubereitet werden.
Ja.
Kriegen die dann gekochtes Essen oder kriegen die dann alle so fertige Sandwiches oder einfach nur Äpfel und Gurken oder was, also das ist nicht klar.
Ja, und ich sag mal, Milch geht ja auch immer noch so einfach so irgendwelche, ich habe mir Schokokekse so vorgestellt.
Prinzenrolle habe ich.
Das ist jetzt nicht so nahrhaft, sage ich mal.
Nein,
ne?
Überhaupt nicht.
Das hat nicht so viele Nährstoffe.
Und ich meine, und so eine Milch, ne, die in einem Tag stinkt die.
Ja, ja, total.
Also es ist ja, also wenn es wenigstens Wasser gewesen wäre.
Ja, aber da kommen wir ja zur nächsten Regel, weil das darf ja sowieso nicht alles aufbewahrt
das
werden.
Das stimmt, ja, du hast recht. Regel Nummer 7, alle Reste müssen verbrannt werden, auch das Besteck, die Teller und die Kisten. Alles ist in einem brennbaren Material und das muss irgendwie verbrannt werden. Tja, und damit kommen wir gleich zur 8. Regel. Das Verbrennen soll im Hof oder in der Einfriedung um das Gebäude stattfinden. Also, ab hier wird's wirklich, also ganz eigenartig.
Blinde sollen Feuer machen. Ja, genau. Richtig.
Ja, genau.
Und wo das Holz ist oder brennbare Materialien, keine Ahnung.
So ja, und wo sie das Feuer überhaupt herkriegen, hat jemand Feuerzeug dabei oder so, weiß ich nicht.
Und umso lustiger ist ja dann auch noch der nächste Punkt, nämlich, dass die Internierten verantwortlich für alle negativen Folgen der Brände gemacht werden.
Genau, also egal was, also wenn die da aus Versehen Scheiße bauen oder nicht aus Versehen Scheiße bauen, wenn das brennt, dann brennt das. Mhm. Und das ist ja so eine Haltung von diesen Leuten da draußen, von den Soldaten oder was auch immer, wir geben da einfach Zeug rein und machen die Schotten dicht und gucken einfach nicht hin.
Ja,
wir gucken im Grunde, brauchen wir gar nicht reingucken. Wir müssen nur gucken, ob draußen um den Zaun jemand rausgeht. Was drinnen passiert, ist völlig egal. Da kümmern wir uns gar nicht drum. Und je weniger wir sehen, umso weniger, desto weniger Sorgen müssen wir uns machen.
Richtig.
Vielleicht haben wir auch einen kleinen Moralkitzler und so, aber das machen wir gar nicht.
Ja.
Wir haben ja die Regeln aufgestellt. Das ist ja zum Wohle aller.
Wobei, da greife ich auch schon so ein bisschen vorweg, ich glaube, dieser Moralkitzel existiert nicht so wirklich, weil wir es ja eigentlich schon, du hast es am Anfang auch gesagt, mit so einer Entmenschlichung eigentlich dieser Menschen zu tun haben. Ne? Also die werden im Prinzip nicht mehr als vollständige Menschen angesehen. Das wird an einer Stelle relativ klar, wenn der Autodieb da am Ende erschossen wird und der eine Soldat zu dem anderen sagt, dem hast du es aber gegeben. Also so, so ein richtig, ne? Also mich hat das so ein bisschen erinnert an so Holocaust-Geschichten, irgendwie Schindlers Liste oder sowas, ne? Also das ist diese Entmenschlichung von Leuten einfach. Und das hat auch was sehr Düsteres gehabt, so im Großen und Ganzen, finde ich. Ja.
Plötzlich ist alles ganz anders.
Ja.
Dann ist der Arzt, der eine gewisse, naja, Anerkennung, Status, Autorität innehat, ist plötzlich einfach nichts.
Ganz genau.
Der ist im Weg eigentlich nur geduldet, das, weil er jetzt gerade noch lebt.
Ja,
und wenn er jetzt tot umfällt, ist es gut, weil dann ist ein Blinder weniger, andere anstecken kann.
Und man kann denen jetzt sozusagen, weil sie eben theoretisch Gift für die Gesellschaft sind, wenn sie draußen wären, kann man denen auch alles Mögliche antun und muss sich auch nicht irgendwie grollen oder sowas, wenn da jemandem was passiert oder wenn da jemand stirbt. Das ist so eine Entmenschlichungsform, dass quasi auch diese Erblindeten jetzt moralisch irgendwie so aufgeladen werden. Ne? Also man sagt nicht offiziell, das sind böse Menschen oder sowas, aber man sieht auch sozusagen das Menschliche, den Wert des Lebens in diesen Menschen dann einfach nicht mehr. Ne? Das wird einfach so zur Seite gewischt. Und mich hat das so ein bisschen erinnert an so, wenn es um so Erkrankungen geht, und das Buch ist ja aus 1995, das war ja auch eine Zeit, in der sowas wie AIDS zum Beispiel noch eine große Rolle gespielt hat. Wo man ja auch lange irgendwie gerade von konservativen Kreisen davon ausgegangen ist, dass das so eine Krankheit ist, die sich ausschließlich unter Homosexuellen verbreitet. Ne? Und da hat man ja sozusagen auch dann gesagt, Homosexualität, das ist ja sowieso etwas Unchristliches, etwas nicht Akzeptables und so weiter und so fort. Von daher ist das etwas, wovor sozusagen der Rest der Menschen, die normalen Menschen in Anführungsstrichen, geschützt werden müssen auf irgendeine Art und Weise. Ne? Und,
ja, genau. Und diese Idee vom Schutz gibt ja natürlich die beste Grundlage für so einen krassen, nicht zu diskutieren schwerwiegenderen moralischen Überbau. Ja. Das muss jetzt einfach so sein, weil das jetzt eine autoritäre Stimme sagen, denke, wirklich, muss das jetzt sein? So, aber die meinen so, ja, es muss schon sein. Also solange es mich nicht trifft, muss das schon sein.
Ja, genau. Und das ist ja auch was, was die Geschichte sozusagen, wir hatten den Holocaust ja schon angebracht, was ja im Holocaust auch passiert ist sozusagen. Ne? Also man hat am Anfang gesagt, das ist so eine pragmatische Art und Weise, dass wir diese Menschen wegbekommen müssen, weil der Jude ist quasi verantwortlich für, das sind so böse Mächte, die alles kontrollieren und so, ne? Und das sind böse Menschen so von sich aus. Also man hat es schon so moralisch aufgeladen und dann irgendwann einfach diese, den jegliche Form von menschlichem Dasein abgesprochen. Und es gibt ja dann diese Geschichten, dass man sich auch so unter Soldaten, die in irgendwelchen Konzentrationslagern waren, auch so Spaß daraus gemacht hat, diese Menschen wirklich zu peinigen und so weiter und so fort, wo es ja nicht mehr um diesen rein Pragmatismus geht in diesem Denken, ne, wenn man das jetzt mal ernst nimmt und denen sagt, okay, die hatten so für sich gedacht, dass sie was Gutes tun, sondern es geht ja wirklich darum, dass man denen auch oder dass man diese Situation ausnutzt, um diesen Menschen Böses anzutun, ne? Für seine eigene Bespaßung. So. Ja. Und das ist auch so was, was hier angedeutet wird.
Es sind halt einfach also in deren Wahrnehmung sind einfach keine Menschen mehr nach dem Begriff gewesen. Es ist einfach was anderes gewesen. Das ist so eine schöne Dissoziation von, das bin ich, ich bin gut, ich bin, ich bin, rechtschaffen, jetzt habe ich mir das Wort gefehlt, ich bin rechtschaffen, ich bin auf jeden Fall immer auf der Seite des Guten, natürlich. Und die anderen, das sind ja nicht mal Teil unserer Rasse, sind keine Menschen, das ist einfach irgendwas.
Ja,
so.
Genau.
Hunde auf der Straße, wenn die zu viel werden, müssen wir die auch ausmerzen und dann ist das eben das Gleiche.
Genau,
und hier kommt noch das Wording mit dazu, mit dass diese Epidemie wird ja als das weiße Übel beschrieben. Also auch das macht ja schon was. Ne? Entweder bringen die das weiße Übel, wie so die Reiter der Apokalypse oder irgend sowas, oder sie sind vom weißen Übel betroffen oder infiziert, also auch interniert wird hier auch gesagt. Ja.
Personifizieren das weiße Übel sozusagen. Also sie sind das dann. Sie sind das Übel.
Genau, so, richtig. Genau. So, und deswegen kann es nur gut sein, die da irgendwie wegzusperren. Hui. So. Genau, also Neutrige war verantwortlich für die negativen Folgen der Brände. Sollte es zu einem Brand kommen, Regel 10, kommt die Feuerwehr nicht. Das wird einfach so stehen gelassen. Das kann brennen, bis der Brand aus ist und dann ist gut, weil die Mauern sind ja hoch und robust und aus Stein und die brennen ja nicht. So. Wunderbar. Ja, das da haben wir eine richtig gute Entscheidung getroffen mit deinem Nervenheilanstalt. Entschuldigung, Irrenanstalt. Bei Regel Nummer 11. So, bei Krankheit oder Vorkommnissen von Aggressionen und Tumult können die Internierten nicht mit Eingreifen von außen rechnen. Also das macht es ja im Grunde nochmal so ein bisschen, das hatten wir ja schon so ein bisschen bei, also ganz leicht angedeutet in dieser Rangelei zwischen dem erst Erblindeten und dem Autodieb, die haben ja dann auch angefangen, sich da irgendwie so ein bisschen schlagen, würde ich doch vielleicht so ein bisschen schlagen, aber es war wahrscheinlich ein bisschen unbeholfen, weil sie sich einfach nicht gesehen haben. Und das gibt uns ja schon so einen kleinen Einblick in, was passiert denn mit den Menschen, wenn wir hier die Skala von Leid und Elend noch ein bisschen andrehen. Ja. Ich meine, die sind jetzt noch nicht keinen Tag da gewesen. Ne? Die waren mehrere Stunden vielleicht noch da und dann ging das schon so los.
Genau, also über diesen Gewaltaspekt, das ist erscheint mir hier als der wichtigste, habe ich relativ viele Punkte, weil es schon relativ viele Andeutungen hier auch gibt, dass Gewalt ausbrechen könnte unter diesen Menschen.
Hau raus.
Und zwar wird das erstmal, du hast den Autodieb ja jetzt schon reingebracht, eigentlich anhand des Autodiebes werden hier mehrere Aspekte dieser Regeln eigentlich schon dargelegt sozusagen. Also es gibt so diese Andeutung von Gewalt und Aggression. Das ist diese Auseinandersetzung, die du eben schon hattest zwischen den beiden Männern. Es gibt aber auch bei ihm ja diesen speziellen Fall des sexuellen Übergriffs auf die Frau, ne? Was ja auch ein Potenzial von Gewalt ist oder generell eine gewalttätige Tat einfach. Ne? Es gibt ja hier die Andeutung von Krankheiten schon. Also es gibt ja eine Krankheit, der Mann wird ja krank.
Darf ich noch zum sexuellen Übergriff? Ja. Es wird noch angedeutet, dass er auch der Frau des Arztes irgendwie da an die Wäsche will, nachdem dann irgendwie er gesagt hat, keine Ahnung, führ mich dann dahin irgendwie in die Küche oder ins Bad alleine, irgendwie einen Ort alleine, wo sie nur zu zweit sind und es hat ihn schon erregt. So.
Ja, genau.
Das hat er schon so seltsame.
Absolut.
Das war noch bevor er die Frau mit der Sonnenbrille angefasst hat, ne?
Genau, richtig, ja. Genau, also die Krankheiten, hatten wir dann noch, ne? Das war ja in einer der Regeln sozusagen drin auch, ne? Also es gibt ja Krankheiten und da gibt es kein Eingreifen sozusagen. Genau das ist bei dem Autodieb ja passiert.
Und bei dem Arzt, der keine Medikamente bekommen hat.
Genau, richtig, ja. Das kommt auch noch dazu. Also dieser Aspekt gleich zweifach sozusagen verdeutlicht. Dann eben die Regel, die wir auch schon hatten, der Versuch des Verlassens des Gebäudes führt zum Tod. Das hatten wir beim Autodieb ja.
Ja, dann, und beinahe beim Arzt, der dann nach Medikamenten gefragt
noch,
hat.
Genau, der in letzter Sekunde dann sich nochmal so um die Ecke gebogen
hat. 3 Sekunden Zeit.
Genau, richtig, ja. Und das ist dann noch eine Regel, die du gleich noch vorlesen wirst, dass es eben auch diesen Hinweis auf eine informelle Begrabung gibt. Also die Toten sollen begraben werden. Das ist ja auch was, wofür oder wozu die Menschen dann am Ende aufgefordert werden, mit dem Autodieb zu tun. Ne? Da gibt es ja dann diese so fast komische Szene irgendwie, so dass da 6 Leute stehen und sagen, und der eine Soldat sagt, ja, 4 von euch nehmen den jetzt mit und begraben ihn. Und die gehen natürlich alle hin, weil sie ja nicht sehen, wer da hingeht. Ja. In diesen, ne? Sozusagen gut. Es gibt aber zu dieser Andeutung von Gewalt oder diesem Potenzial von Gewalt ja noch eine ganze Menge andere Punkte, nämlich dass eigentlich alle Insassen in irgendeiner Form potenziell in einem aggressiven Verhältnis zueinander stehen. Ne? Also es gibt, was aber noch nicht so wirklich konkret ausgeführt wird, aber erstmal ist das da. Also zum Beispiel die blinde Frau mit der Brille hat ja zum einen diesen, in Anführungsstrichen, Freier,
ja.
Ne? Der ja auch dann dementsprechend sexuell affiziert wird von ihr. Ne? Also ich glaube, diese Frau wird generell so ein bisschen als ein sexuelles Objekt von diesen Männern da oft gesehen.
Ja.
Wir hatten es in der ersten Episode auch schon mal, dass es auch so eine sexuelle Spannung ausgehend von dem Apothekergehilfen gibt, der ihr auch irgendwas gesagt hat.
Dass die Brille abnimmt, damit er ihre Augen sehen kann.
Ihre schönen Augen sehen kann, ja, genau. Ne?
Ja.
Also da sind schon mal so, deuten sich so 2 Sachen irgendwie an, sage ich mal. Und natürlich gibt es auch so verschiedene Aggressionen zwischen den Menschen, weil jeder irgendwie jemanden angesteckt hat. Und wenn man rausfindet, das kommt von dem und so, dann wie das bei dem Autodieb und dem ersten Blinden halt so war.
Ja,
ne?
Genau.
Diese Hinweis auf die Wahl eines Verantwortlichen führt ja oder könnte ja theoretisch auch zu Spannungen führen, wenn es darum geht, wer führt die Gruppe an sozusagen. Ne? Das
unbedingt.
Könnte ein Thema wird. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Regel hier aufgemacht wird. Natürlich wird auch gesagt, dass es diesen Durchgang zwischen den beiden Flügeln gibt. Das heißt, es gibt immer eine Verbindung zwischen denen, die schon blind sind und denen, die potenziell angesteckt werden können tatsächlich. Ne? Also die müssen fern voneinander gehalten werden, gerade von Seiten der noch nicht Erblindeten aus sozusagen.
Ja.
Die müssen ferngehalten werden einfach. Es gibt diese Gedanken des Arztes, als es darum ging, dass er seinen Bart fühlt und sagt, ja, er hat ja sein Rasiermesser dabei. Zum Glück sind die Soldaten nicht auf die Idee gekommen, Rasiermesser zu verteilen. Ne?
Ja, ja.
Also wir wissen, okay, es gibt eine Waffe erstmal da drin und zum anderen gibt es auch so diesen Gedanken des Arztes schon, okay, hier rasten die Leute potenziell aus und gehen sich an die Gurgel.
So habe ich das gar nicht gelesen. Ich dachte eher so, na gut, gut, dass hier nicht Zeug rum ist, damit wir uns gegenseitig rasieren und dann schneiden, wegen der Verletzung. Ja. So habe ich das erst gelesen. Aber tatsächlich, ja, es könnte ja auch natürlich Waffen werden.
Genau, richtig. Also allein, dass er darüber nachdenkt, zum Glück sind hier nicht noch mehr Rasiermesser, weil die Leute gehen sich potenziell an die Gurgel, ist schon so ein Hinweis darauf irgendwie. Ne? Sexuelle Gewalt hatte ich schon gesagt. Das hatten wir im Prinzip auch schon, die Andeutung einer Lebensmittelknappheit. Oder, ne? Weil wir ja nicht wissen, okay, wird da noch mehr geliefert dann irgendwie oder bleibt das jetzt einfach so viel, während parallel immer mehr Menschen reinkommen.
Mhm. Also ich würde sagen, also grundsätzlich Knappheit. Es wird wahrscheinlich knapp an Betten werden, es wird knapp am Platz werden, es wird knapp an anderen Gütern überhaupt werden, an Hygienegütern oder was auch immer. Also was macht man den ganzen Tag dann da?
Und dass die Leute auch irgendwann potenziell ausrasten irgendwie. Das ist auch so, gerade wenn dann der, ich glaube, 3. Wurf dann kommt, wo wir dann wo wir dann sozusagen nicht mehr Menschen reinbekommen, die wir schon kennen aus der Vergangenheit, sondern wenn das einfach nur noch so eine anonyme große Masse wird.
Einfach zu viele.
Genau, und es wird gesagt, der Gestank nimmt immer weiter zu und die Luft wird auch immer diesiger, es wird immer ungemütlicher dort drin.
Ja, also die haben ja nichts zu tun, also alleine deshalb.
Ja.
Die haben alle Angst, sind alle verloren. Ja, also was machen die denn? Die haben keine Aufgaben, die verstehen sich nicht im Sinne von, wir haben uns irgendwie alle gegenseitig angesteckt, ja, wo ist der, bei dem es angefangen hat?
Ja, genau, ja.
So zeigen wir mit dem Finger drauf. Ja. Also das ist zur Eskalation bestimmt.
Absolut, ja, das läuft alles darauf hin. Ne?
Ja.
Und dann gibt es ja noch so kleinere Probleme wie, was heißt kleinere Probleme, das wissen jetzt die Leute auch noch nicht, wo findet man eigentlich einigermaßen ordentliche Toiletten? Es ist ja anscheinend ein Riesenakt, überhaupt einen Platz zum Urinieren zu finden und die Frau kann sozusagen ja nicht jedem Einzelnen dort drin, gerade wenn es noch mehr werden, zeigen, wo die Toiletten sind. Also die machen das ja wirklich, haben das ja wirklich mit so einer Art Kette gemacht sozusagen, ne, wo die Frau vorangegangen ist, so ein bisschen getan hat, als ob sie sich verirrt. Sozusagen. Und dann hat sie die Leute doch zu den richtigen Toiletten geführt. Und das führte ja auch dazu, dass zum Beispiel, weil das so lange gedauert hat alles, der Junge sich ja dann eingepinkelt hat. Und das führt ja auch wieder zu Gestank und so weiter und so fort. Und man kann sich schon vorstellen, dass er vielleicht auch nicht das einzige Kind ist, was dann irgendwann mal eingeliefert wird. Das heißt, das wird noch zu einem größeren Problem. Gestank. Ein
absolutes Hygiene, Drama.
Genau, ja. Wird alles noch viel schlimmer, genau. Das waren so die Punkte dazu. Ja.
So, wir waren bei den Regeln noch. Ja. Regel Nummer 12. Im Todesfall sollen die Leichen von den Internierten im Hof oder der Einfriedung begraben werden. Genau. Wie auch immer. Ja. Keine Ahnung.
Das ist auch so eine Aufgabe.
Niemand weiß das. Gibt es einen Schuppen irgendwo? Und wenn ja, findet den irgendjemand? Gibt es da... Also gibt es da Schaufeln, findet man irgendwie überhaupt einen Ort? Also die kennen den Ort ja nicht vom Sehen. Die sind da einfach völlig, also man muss sich einfach vorstellen, du bist an einem ganz fremden Ort, wo du nie warst und sagst, bitteschön, begrab mal oder grab mal irgendein Loch.
So, ja. Also. Wo ist die Schaufel? Keine Ahnung. Noch dazu. Mach's mit deinen Händen oder so.
Ja, und woher weiß man, wie tief das Loch ist und reicht's? Und ja, also es ist alles, es ist völlig abgefahren. So, Regel Nummer 13. Als Verbindung für den Flügel der Infizierten rechts und dem Flügel der unter Ansteckungsverdacht stehenden links dient der Mittelgang. Das hatten wir jetzt schon besprochen.
Weiß man immer nicht so richtig, wie man die umschreiben soll, ne? Die sich potenziell noch anstecken könnten oder so. Aber irgendwie muss man immer wieder eine neue Formulierung finden.
Vielleicht
so
einfach die noch Sehenden und die Blinden.
Die Sehenden könnte man einfach sagen.
Die Sehenden und die Blinden. Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach hier in der Story bleiben wir jetzt hier drin.
Ja.
So. Die Neuerblindeten aus dem linken Trakt werden sich sofort in den Flügel der Erblindeten begeben. Das hatten wir gerade schon besprochen. Ob wenn sie es selber nicht freiwillig machen, dann sorgt die Gruppe dafür. Sollte es eine Gruppe geben, weiß ja nicht. Vielleicht ist der Teil ja auch leer dann. Ja.
Und woher, ganz kurz noch, woher soll man eigentlich wissen, dass jemand erblindet ist, wenn derjenige es nicht... Nee, die sehen das ja anhand der weißen Farbe in den Augen, ne?
Nee, die siehst du nicht.
Nee, die siehst du ja nicht.
Nee.
Ja gut, aber man kriegt das ja mit, ja, wenn jemand
mit,
nicht...
Wenn einer jemand, und wenn alle so, jeder sich verdächtig, gegenseitig verdächtigt, dann merken die das schon. Und die letzte Regel, Nummer 15, diese Mitteilung wird jeden Tag zur selben Zeit zur Kenntnisnahme der Neuankömmlinge wiederholt. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis morgen dann sozusagen. Und dann geht das Ganze nämlich von vorne wieder los. Eieiei. So, also haben wir jetzt einen Rahmen gestrickt bekommen, in dem wir jetzt zugucken können, wie verhalten sich diese Menschen ihrer größten Not unter solchen Bedingungen? Und meine Frage ist, wie behält man da noch den Verstand und einen gewissen Sinn für Menschlichkeit und Zusammenhalt.
Zusammenhalt ist ja bei einigen Menschen, hat man das Gefühl, so grundsätzlich gegeben. Also es gibt natürlich die Ehepaare, die hier eine Rolle spielen, ne? Also der erste Blinde hat seine Frau mittlerweile drin. Es gab noch diesen, auch der Autodieb, die Frau des Autodiebes ist drin, wobei der ja jetzt, der Autodieb ist ja gestorben, ne? Die ist noch mit reingekommen. Das ist, glaube ich, die Sprechstundenhilfe des Arztes. Nee, genau, die Frau des ersten Blinden war die Büroangestellte. Genau, richtig, ja. Das Zimmermädchen.
Aber bei denen ist ja leicht, die kennen sich ja.
Genau.
Es geht ja nur darum, die müssen schon irgendwie zusammenarbeiten, auch wenn die sie gerade nicht kennen.
Genau. Es gibt so eine Art, ich würde es mal als mütterliche Beziehung beschreiben, zwischen der Frau mit der Brille und dem Jungen.
Ja.
Die passt so ein bisschen auf ihn auf, ne?
Ja.
Und ansonsten ist das hier alles sehr anonym und eigentlich von einem großen Misstrauen geprägt, so im Großen und Ganzen. Das wird ja auch ganz klar gesagt, dass am Anfang die Leute kaum ein Wort sagen, weil sie halt nicht wissen, wer da ist und sich gegenseitig misstrauen sozusagen. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, was auch so die Frau bemerkt. Und trotzdem, und das hatte ich ja im Prinzip schon gesagt, gibt es ja immer so diese Beziehungen untereinander. Der und der wurde von dem angesteckt und wenn die rausfinden, ja, ich stecke in diesem ganzen Schlamassel, in dieser furchtbaren Situation, die wir jetzt gerade beschrieben haben, nur wegen dir, dann entwickelt sich ja auch noch so ein Hass vielleicht dann irgendwie, ne, und so eine Aggression gegeneinander und so. Und das macht die ganze Situation auch nicht unbedingt leichter, ne?
Mhm. Und damit wäre ich bei meinem nächsten Punkt, den ich ansprechen wollen würde, und zwar ist es der Umgang mit dem Unvermeidlichen und dieser Suche nach einem vermeintlichen Grund, ob der jetzt nur hilft oder nicht, aber irgendwie ist es eine Strategie, mit dieser Situation umzugehen. Also wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Der Arzt zum Beispiel und der ist recht passiv, der sitzt dann eher da und beobachtet, beziehungsweise lässt beobachten und lässt sich von seiner Frau berichten, ist aber jetzt gar nicht so aktiv unterwegs irgendwie. Also selbst mit dieser Versorgung der Wunde und so weiter übernimmt die Frau auch die Führung, der ist dann, aber er wirkt jetzt nicht wütend, sondern eher ängstlich oder erschrocken über das, was da passiert. Und der Autodieb dagegen, der sucht natürlich nach dem großen Warum, nach dem großen Warum ich jetzt und der hat doch und ich kann doch nichts dafür, obwohl sein innerer Monolog das so ein bisschen sagt, naja gut, vielleicht war nicht der Fehler, das Auto zu klauen, sondern den Typen da irgendwie zu helfen. Aber der kann sich mit dieser Situation schlechter anfreunden, wenn man das mal so sagen möchte, als jetzt der Arzt oder die anderen zum Beispiel und geht damit unglaublich nach außen, ja, und sucht die Gründe im Außen und wird natürlich nicht glücklich, weil das ja, selbst wenn er die Gründe jetzt gefunden hätte und selbst wenn er jetzt diesen ersten Blindner dermaßen aufs Maul gehauen hätte, würde das ja an der Grundsituation nichts ändern, ja, außer dass er dem eigenen inneren Wachstum, sage ich jetzt mal, aus dem Weg geht, zu sagen, okay, dann, ich muss mir jetzt meine Haltung ändern. Ich muss mich jetzt hier zusammenreißen. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Egal, ob das jetzt er war oder sie war oder was auch immer, ich muss jetzt damit klarkommen. Und es ist besser, das schnell zu tun. Und das hat er nicht hingekriegt.
Nee, wir bekommen ja, er ist jetzt tot und wir bekommen ja trotzdem so, hat man das Gefühl, so ein paar Stinkstiefelfiguren trotzdem als Ersatz quasi wieder mit rein, so hat man das Gefühl, ne? Also der Taxifahrer macht einen relativ unsympathischen Eindruck so im Großen und Ganzen, ne? Also er sagt dann so, ja, was nützt uns ein Arzt hier drin, wenn er...
Ach ja, stimmt, ja, sagt, genau, ne? Die Nummer.
Also wirkt auch so ein bisschen aggressiv. So
kriegt aber von der Frau mit der Sonnenbrille gleich gegen, ich meine, wo willst du uns hinfahren jetzt
genau,
noch?
Genau, richtig, ja, das stimmt, ja.
Das fand ich gut.
Ja, aber trotzdem so irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein Typ, der auch mal so ein bisschen aggressiver werden könnte. Und bei den beiden Polizisten bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher, weil das so, also ist jetzt natürlich ein Stereotyp, aber so natürliche Autoritätsperson irgendwie. Von dem zweiten wird zumindest auch gesagt, dass er relativ rabiat war und unhöflich, als er da eine Person nach Hause gebracht hat und so, ne? Also da steckt auch irgendwie so Konfliktpotenzial so im Großen und Ganzen drin, was dieses vielleicht etwas so oder dieses Aufbrausende des Autodiebes vielleicht jetzt so ein bisschen ersetzen könnte, weil wir brauchen ja wieder so einen Stinkstiefel,
ja,
quasi,
na klar,
hier drin, ne?
Ja, ja. Und vor allem, also wir haben ja jetzt die eine erste Gruppe. Ja, so. Und die ersten Gruppen, also die ersten 10, die haben wir jetzt so da, sag ich jetzt mal, ja? So die.
Ja, genau. Bevor die 11 sind es insgesamt. Du hattest die Büroangestellte nicht aufgezählt, aber es sind 11 insgesamt.
Ach so, sind 11. Na gut.
Ist aber, okay, ist nicht so schlimm.
Aber
ja,
so, das ist so die erste Gruppe, die erstmal so ein bisschen Zeit miteinander verbracht hat, ja, bevor dann die andere Masse kommt. Und da hat man ja auch schon so eine, naja, also wir sind ja schon hier, also wir haben uns ja schon quasi als Gruppe so gefunden, jetzt kommt eine neue Gruppe dazu und wir haben so ein Bindeglied, sind die Eheleute vom ersten Blinden und dessen Frau, die haben sich ja gleich gefunden, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, das ist jetzt hier so ein, das ist wie wenn man im Sportunterricht mit der Klasse gerade Sport hat und dann kommt die Klasse, was weiß ich, 6C noch mit dazu und spielt dann mit und man hat automatisch so eine Trennung, obwohl man sich eigentlich vielleicht auch versteht oder so.
Das
ja,
stimmt,
so.
Ja. Ganz kleine Korrektur, nach diesen 11 kommen noch 3 Personen dazu, die wir auch schon kennen. Das ist die Sprechstundenhilfe des Arztes. Ja. Das ist der, das ist dieser andere Polizist und das ist der Mann eben noch, der mit der Frau mit der Brille im Hotel zusammen war.
Ach der.
Wo auch nochmal Konfliktpotenzial geschürt wird und das wird auch ganz klar angedeutet an einer Stelle, wenn so ein bisschen darüber gesprochen wird, also die Sprechstundenhilfe spricht dann so ein bisschen darüber, wie sie quasi erblindet ist und erzählt dann noch, dass so eine der letzten Dinge, die sie gewesen war, diese nackte Frau in der Hotel, im Hotel war, ne, mit der Brille. Und die Frau des Arztes beobachtet dann, wie die Frau mit der Brille ihre Brille abtut und sie sozusagen wegtut. Ja. Ne? Also so, sie weiß natürlich oder ist quasi in diesem Geisteszustand oder Bewusstseinszustand, dass das theoretisch niemand sehen kann, aber nicht, dass doch mal die Brille runterfällt, so nach dem Motto, oder auch mal jemand ins Gesicht krapscht oder sowas und feststellt, da ist eine Brille. Was jetzt auch natürlich ein bisschen wahnsinnig ist, direkt von der Brille darauf zu schließen, dass das die Person ist. Ne? Aber man hat ja die Stimme gehört. Ne? Also sie hat ja die Stimme sozusagen gehört. Sie hat ja laut geschrien.
Ja, aber das ist vielleicht auch noch so ein Akt einer ehemals Sehenden,
ja,
dass man sagt, okay, ich tue das jetzt mal weg. Ich hab keine Brille. Nein.
Genau, richtig. Und dahingehend ist ja, also die können sich ja gegenseitig nicht erkennen und können ja theoretisch nicht wissen, okay, ich bin von dem und dem angesteckt worden, aber die Stimme würde es ja wiederum verraten. So, ne? Da steckt ja so ein Potenzial drin, dass die sich gegenseitig erkennen.
Ja, das hatten wir in der letzten Folge schon, dass die Stimme im Grunde das ist, worauf es dann ankommt. Ne?
Das ist richtig, ja.
So, ob die jetzt die Stimme erkennen direkt, dass das jetzt irgendwie so miteinander zu tun hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber das macht was aus, ne? Wenn du da so einen Stinkstiefel wie den Taxifahrer hast oder so, dann denkst du, ach, vielleicht lieber nicht.
Ja, genau.
So. Ja. So, da haben wir gleich die Frau als geheime Beobachterin. Und das fand ich nämlich in dieser Szene gar nicht schlecht. Das hat sie sich dann auch, also das ist auch so in ihrem Gedankenmonolog noch gewesen. Sie hat das ja beobachtet, als dann die Leute über die Frau mit der Sonnenbrille gesprochen haben und die Frau die Sonnenbrille dann abgelegt hat. Das hat ja keiner mitgekriegt. Hm. Niemand im ganzen Saal hat das irgendwie mitgekriegt, außer die Frau des Arztes. Und hat sich dann selber so ein bisschen schlecht gefühlt, weil sie ja irgendwie ja heimlich irgendwelche Leute sehen kann, aber die wissen das nicht, dass sie das sehen kann und die können sie nicht sehen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist so ein gutes, ja, ein Vergleich zu dieser, wenn man so fragt, was hättest du gerne für eine Superkraft? Ja, so, ich möchte gerne irgendwie, keine, fliegen können oder ich möchte gerne meine Arme als Gummi machen und ewig lang und so weiter. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich möchte gerne unsichtbar sein. Und ich finde, das hat immer so einen creepy Touch, wenn man unsichtbar ist, weil das immer darauf ausgelegt ist, von Leuten nicht gesehen zu werden und Dinge zu tun, die bei denen man am besten nicht gesehen werden darf, beziehungsweise, ja, genau, und das schließt natürlich auch mit ein, andere Leute auch einfach zu beobachten, ja, so aus der Ferne und so die, man könnte ja auch vor denen stehen, ja, wenn man denen jetzt nicht gerade ins Gesicht atmet oder sowas und die einfach so beobachten und ich finde, das hat schon irgendwie sowas, was Gruseliges.
Absolut.
Also was Übermächtiges auch.
Total, ja. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, die potenziell ausgenutzt werden könnte, um gewisse Vorteile für sich oder den eigenen Mann vielleicht
nur
zu schaffen. Und das ist ganz interessant, weil zum Teil habe ich hier...
Also bei ihr meinst du das jetzt?
Ja, ja, genau.
Ach so, ja, ich dachte, ich war jetzt bei der Unsichtbarkeit. Ja, ja.
Ach so, nee, dass sie das hier tun könnte. Ja. Also ja, ich wollte überleiten sozusagen.
Ja, gut,
nur, genau. Weil ich finde das ganz interessant, weil ich hatte das zum Teil zwischenzeitlich so gedacht, dass sich gerade diese Frau, weil sie ja so anders ist dadurch, durch die Fähigkeit zu sehen quasi als die anderen, dass sie sich hier herausschälen könnte als so eine Art Hauptcharakter. Aber ich sehe das noch nicht so richtig. Ich habe eher das Gefühl, dass sie eigentlich von der, in Anführungsstrichen, Screentime sozusagen, eigentlich relativ ähnlich behandelt wird wie die anderen. Ich finde nicht, dass sie dahingehend groß heraussticht irgendwie. Und dementsprechend ist sie ja auch so eine Art Mysterium. Also man könnte auch tatsächlich in Anbetracht eines drohenden Konfliktes tatsächlich so auf die Idee kommen, vielleicht nutzt ihr das ja innerhalb dieser Gruppe irgendwie aus, um vielleicht an mehr Essen zu kommen oder sowas, weißt du? Oder irgendwie, um die eigenen Wunden zu versorgen, wenn nur ein bestimmtes Kontingent an medizinischen Versorgungsmitteln dann bereitgestellt wird oder sowas. Keine Ahnung. Also ich habe die am Anfang wirklich wie so eine Hauptfigur gelesen und mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so richtig dran irgendwie, weißt du?
Ich glaube schon, dass es die Hauptfigur ist. Mhm. Er geht ja immer mal, also José geht ja immer mal so in andere Figuren rein und holt die mal so kurz ins Rampenlicht, wie den Autodieb zum Beispiel, wenn er dann so auf dem Weg zum Ausgang ist. Ich glaube grundsätzlich dreht sich das schon so irgendwie in ihrem Beisein.
Und den Arzt vielleicht noch.
Und den Arzt
der relativ
noch
prominent war in den ersten Seiten.
Ich, ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Frau jetzt losgeht und mit der Rasierklinge heimlich den Leuten Schnitze in die Hacken macht oder irgend sowas, weißt du? Mhm. Dafür ist sie als zu gutmütig eingeführt. Ja, so dieses, gibt diesen Save-the-Cat-Moment, weißt du, wenn man so einen Charakter einführt, um nicht zu sagen, das ist ein guter Charakter, mhm, sondern man gibt ihm eine Szene, in der er einfach gute Sachen machen kann,
ja,
oder einen Menschen freundliche Sachen machen kann, damit man merkt, ah, okay, das ist der Gute und der Böse tritt dann die Katze oder was auch immer. Und hier ist es ja so, dass sie sich um diesen Autodieb gekümmert hat, den versorgen wollte und die Leute geholfen hat und auf Toilette zu bringen. Und also sie war immer irgendwie unterstützend da. Sie hat jetzt nicht gleich irgendwelche eigenen Pläne geschmiedet oder so.
Ja, das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich frage mich, wie sich das halt im Anbetracht der Entwicklung dort drin bei ihr entwickelt. Ob das nicht so ein Punkt werden könnte, ob man nicht gerade diese gute Person nutzen könnte, um zu demonstrieren, was so eine Situation aus den besten Menschen auch irgendwie machen kann potenziell.
Ja.
Bin mal gespannt, ob das so
kommt. Ja, das ist, das wäre natürlich, die Fallhöhe ist da. Mhm. So. Und das bringt mich dann so zu meinem nächsten Punkt, weil sie muss ja ständig so tun, als wäre sie blind, ja. Das heißt natürlich automatisch, dass sie auch aushalten muss, etwas nicht zu, irgendwo nicht zu intervenieren, ja, was sie sieht, mhm, was sie aber eigentlich nicht wahrnehmen könnte, wäre sie blind, ja, mhm, und dass sie auch genauso langsam und so tollpatschig und so, naja, so nennen wir es mal uneffektiv handeln muss, wie es die Blinden sind. Das war in dem Moment deutlich, als die alle auf Toilette gehen wollten. Der Junge musste ganz doll, sie mussten den Abzweig zur Küche nehmen, damit die Wunde verletzt wurde, und als sie dann wiederkam, hat sie gesehen, dass der Junge eingenässt hat. Und hat es nicht gesagt. Sie hat noch irgendwie versucht zu überlegen, wie kann ich das denn jetzt hier, riecht man das oder so, aber ihr riecht ja überall nach Urin, das wäre jetzt sehr unrealistisch, wenn ich jetzt an den Leuten lang schnüffeln würde und so weiter. Deswegen hat sie es einfach so sein lassen müssen. Und dieses Kind war dann halt einfach in seiner eingenästen Hose unterwegs und ja, und auch das gibt so ein Bild für, was passiert denn jetzt noch? Ja, so, also sie war auch diejenige, die Wunde gesehen hat, ja, konnte nichts machen, aber gut, die Wunde war klar. Aber wenn jetzt noch mehr Leute sind, da kann ja noch mehr im Hintergrund passieren. Heimlichkeiten, Absprachen, was auch immer, Überfälle, so, und dann, das muss sie ja im Grunde dann auch alles aushalten.
Genau, oder irgendwie so schauspielerisch irgendwie tun, was war das, habt ihr das auch gehört?
Das
so,
muss der Wind gewesen sein.
Das muss der Wind, ja, genau. ja, absolut. Ich frage mich gerade, weil das ist etwas, was ich nicht rausgefunden habe oder quasi mir nicht erklären konnte. Der Autodieb weiß ja anscheinend, oder wusste, ja anscheinend.
Der wusste, dass sie sehen kann,
dass sie sehen kann.
Ja.
Hast du eine Idee, wie er das rausgefunden hat oder haben könnte?
Ich glaube, er hat es ja nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt, ich habe gehört, wie du, oder ich habe gemerkt, dass du und so weiter.
Genau.
Also vielleicht ist es die Masse an diesen Mini-Handgriffen gewesen, die dazu geführt haben, dass er gesagt hat, das kann nicht sein. Mhm. Die kann nicht plötzlich die Toilette gefunden haben, die Küche gefunden haben, das Bein versorgt haben und den Verband angelegt haben und dann das noch gemacht und das noch gemacht und das noch gemacht. Mhm. Ja? Und sie versucht das immer so, ich darf das eigentlich nicht. Ich muss da vorsichtig sein. Und es gab, glaube ich, auch eine Szene, da ist sie aufgewacht und hat gesagt, oh, ich kann auch sehen. Und hat gehofft, dass es niemand hört. Und vielleicht, also ich glaube ja, das ist so die Menge an Sachen, die der einfach gecheckt hat. Der ist ja auch nicht blöd gewesen.
Ja, genau. Ja. Ist halt die Frage, warum er das dann mitbekommen hat und die anderen nicht. Ich weiß nicht, man könnte sich das irgendwie so sehr abstrakt irgendwie damit erklären. Ja, er ist ja quasi auch so ein Dieb. Er weiß ja, wie man sich irgendwie als jemand anderes ausgibt, als hilfsbereiter Mensch zum Beispiel. Hat er da irgendeinen Indikator von ihm mitbekommen, dass er das sich erklären konnte? Aber das ist auch sehr abstrakt. So einen richtigen Hinweis darauf habe ich jetzt auch nicht.
Ich glaube, die Funktion war, die Funktion dieser Szene, als er ihr gesagt hat, dass er weiß, dass sie sehen kann, ist, pass auf, es gibt Leute, die merken das. Du musst aufpassen. Also, ja, das ist so. Und dass es vielleicht auch wie so ein kleines Foreshadowing sein kann, es wird Leute geben, die werden das checken. Und die werden das nicht wie ich, der ja eigentlich vielleicht kein so ganz so schlechter Mensch war, wenn ich scheiß Sachen gemacht habe, die werden das nicht für sich behalten. Und mit in den Tod nehmen oder sowas, ja? Also jetzt hast du gerade noch, das war jetzt quasi dein einer Freiversuch. Ja, jetzt hast du deinen Freiversuch gehabt. Sei vorsichtig, beim nächsten Mal trifft's dich.
Genau.
Ich glaube, so eine Warnung ist es.
Und sie kann ja immer noch mit ihrem Mann kommunizieren, also die flüstern sich da was zu, aber der Grad der Anonymität dieser Gespräche nimmt ja quasi jetzt mit jeder neuen Person, die hier in diesen Raum reinkommt, natürlich ab. Also es gibt ja immer weniger Intimsphäre, Privatsphäre, wo man solche Unterhaltungen dann überhaupt noch führen kann, ohne dass es irgendjemand potenziell mitbekommt, ne?
Ja, zumal ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass die Stimme und Sprache ja immer wichtiger wird, weil es im Grunde die einzige Verbindung ist noch so neben dem Tastsinn, die irgendwie nach außen geht und dem Geruchssinn, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
So,
ja.
Und natürlich hört man da eher mal hin, wenn plötzlich irgendwo anfängt zu tuscheln. Ja. Wenn in einem Riesensaal mit 30 Leuten da hinten jemand tuschelt, ist mir doch das scheißegal, wenn ich sehen kann. Aber wenn es darauf ankommt, dass ich meine Informationen kriege von den Leuten, die ich nicht kenne und nicht sehe, dann ist jedes Gespräch irgendwie wichtig, um so ein Bild zu bekommen. Und dann ist dieses Getuschel verdachtserregend.
Absolut, ja, richtig. Ja, hast du noch was? Ich hätte noch einen letzten Punkt tatsächlich. Ne?
Ich habe noch, dass die Tatsache, dass sie einfach keine Namen haben und sich keine Namen geben und die nicht nennen, dass das hier in dem Buch nochmal thematisiert wurde.
Ja.
Das hatten wir das letzte Mal schon gesagt. Und hier ging es einfach, da hat die Frau des Arztes war das, glaube ich, hat gesagt, als die neuen Leute kamen, Leute, ist, Namen spielen hier keine Rolle.
Ja, genau.
Ist egal. Was ich nicht so richtig verstanden habe, warum das jetzt so ist, aber es geht eher auf dieser Metaebene, naja gut, wir sind es nicht mehr wert, Namen zu haben.
Ja, genau.
Eigentlich. Wir haben alles verloren, was wir hatten und jetzt ist irgendwas neu und wir sind nicht mehr die, die wir vorher waren.
Ganz genau. Und bis jetzt gibt es wirklich niemanden, der einen Namen hat. Und das wäre auch so ein Indikator dafür, dass das ja auch so eine Art Gleichmacher ist, dass immer nur die Rede ist von der Taxifahrer. Wir hatten es beim letzten Mal auch mit so einer so halb, sage ich mal, feministischen Lesweise, dass gerade die Frauen da auch nochmal so reduziert werden als die Frau von, die Frau des ja. Arztes, die Frau des Taxi, nee, nicht des Taxifahrers, des ersten Blinden
ja.
zum Beispiel und so, ne? Dass das hier auch nochmal so ein Gleichmacher ist, der auch mir zumindest so metamedial nochmal gesagt hat, okay, die Figuren sind auch alle irgendwie gleich und eigentlich gibt es hier nicht so eine richtige Hauptfigur. Vielleicht schält sich die Frau ja dann nochmal eher dann so heraus. Aber im Augenblick ist es relativ schwierig, das so.
Ja, und selbst, ich meine, die Leute am Anfang in der ersten Gruppe, die wurden ja noch so auf ihre Äußerlichkeiten reduziert.
Ja.
Also nicht reduziert, aber damit benannt, ne? Die Frau mit der Brille, der schielende Junge. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, da gab es noch einen Mann mit einer Augenklappe, glaube ich, in dem Arztraum, so ein Kram.
Genau.
Der kommt wahrscheinlich auch nochmal wieder.
Der ältere Mann, ja.
Ja. Da hat man das genommen, also in diesem Buch, ja, um uns zu verdeutlichen, was da für Leute sind. Mhm. Und jetzt sehen wir die aber nicht mehr. Und die anderen sehen die ja auch nicht mehr. Mhm. Das heißt, wenn jetzt neue Leute reinkommen, sehen die jetzt plötzlich nicht mehr, das ist jetzt der Mann mit dem Iro oder die mit den roten Haaren oder so, ja. Sondern das ist irgendwie eine Frau von oder eine Berufsbezeichnung, ja. Büroangestellte, Hotelzimmerservice oder so, ja. die sie ja aber alle nicht mehr sind.
Ja, genau.
Also der Polizist ist kein Polizist mehr, genauso wenig wie der Arzt nicht mehr der Arzt ist.
Ja.
Aber trotzdem haben sie diese Namen wie so Plaketten noch. Mhm. Mal gucken, was das dann noch wird.
Man hat auch so das Gefühl, dass das mit jedem, ich sage jetzt schon wieder das Wort, mit jedem Wurf, der hier reinkommt, auch immer anonymer wird. So, ne? Also
ja,
beim ersten Mal haben wir noch immerhin noch diese Bezeichnung wie, das ist der Arzt, den wir schon relativ lange begleitet haben, die Frau des Arztes, die haben wir auch relativ lange begleitet. Der erste Blinde ist auch so ein spezieller Blinder in dieser Hinsicht noch, ne? Weil das ist der erste, von dem es ausgegangen ist. Das ist irgendwie auch nochmal wichtig irgendwie.
Das ist die T-Shirt auf dem Rücken.
Genau, richtig. Ja. Der Autodieb, den hat man jetzt auch schon, Frau mit der Brille, schielender Junge, hast du schon gesagt. Und dann ist es ja plötzlich Büroangestellte, Taxifahrer, Polizist, diese Berufsbezeichnungen, die zwar irgendwie natürlich Berufe bezeichnen, aber ansonsten wissen wir von denen eigentlich nichts. Ne? Ein Zimmermädchen im Hotel, das sind halt andere Leute und das wird halt dann immer weniger. Die Sprechstundenhilfe des Arztes, von der haben wir auch relativ wenig ansonsten so mitbekommen, ne? Außer vielleicht ein, zwei Sätze oder sowas. Genauso wie mit dem Mann, mit dem die Frau mit der Brille dann zusammen war. Keine Informationen über den. Und dann ist es im nächsten Schritt wirklich nur noch diese anonyme Masse von ganz vielen Menschen, die dort reinkommen und von denen wir gar nichts wissen eigentlich.
Ja, ich glaube ja. War das jetzt dein Punkt noch?
Nee, da kommt gleich noch
rein. Dann können wir gleich zum Ausblick nochmal ein bisschen was sagen. Dann mach deinen Punkt.
Der eine Punkt, das ist quasi sowas, entfernt sich jetzt schon von dem Buch. Ich fand das nämlich sehr interessant, dass wir gerade, nachdem wir Brandon Sandersons Elantris gelesen haben, für all diejenigen, die jetzt hier bei Die Stadt der Blinden eingestiegen sind, davor haben wir dieses Buch gelesen von Sanderson, hört euch das gerne an. Ich fand es interessant, dass wir uns jetzt ein Buch rausgesucht haben, was von dem wir beide im Prinzip, also du hast es mal gelesen, aber es ist schon ewig lange her. Ich habe es noch nicht gelesen, kannte auch von der Geschichte nichts, dass wir uns quasi so instinktiv oder so eigentlich zufällig eher ein Buch ausgewählt haben, was so erstaunlich viele Parallelen hat. Ne? Also es geht um so eine gepeinigte Gesellschaft, die in irgendeiner Weise in Anführungsstrichen verflucht ist sozusagen, die zusammengepfercht wird. Ne? Es gibt unter diesen Menschen auch so eine Art Konfliktpotenzial, was wir bei Elantris ja auch hatten mit diesen unterschiedlichen Gangs, die sich dann in Elantris befinden und so. Ne? Wir haben so eine äußere Gesellschaft, die so eine Art Kontrolle über diese innere Gesellschaft hat, also entscheidet, wer darf rein, wer darf raus und so weiter und so fort. Ne? Es gibt ja Wachen da auch bei Elantris und so, ne? Die Mauern werden bewacht. Mhm. Und das fand ich noch eine schöne Parallele. In Elantris ist es ja so, dass jede Wunde, die irgendeinem Menschen in Elantris zugefügt wird, nicht heilt oder so auf ewig bleibt, sozusagen. Ne?
Sehr gut, ja,
und,
ja.
Und tatsächlich ist das hier auch auf eine Weise so, gerade durch die fehlenden Mittel der Reinigung von Wunden und so weiter und so fort, gibt es tatsächlich auch so ein Zitat von der Frau des Arztes auf Seite 76 in unserer Version. Dadurch kann der kleinste Unfall unter diesen Umständen zu einer Tragödie führen. Da musste ich auch sehr lachen, als ich das gesehen habe. Und genau, das ist jetzt, ich habe dahingehend dann auch noch so eine Prognose, aber das hatte ich im Prinzip schon gesagt, dass es auch die Erblindung, wie es auch in der Landriss ist, vielleicht zu so einer Art moralischer Bewertung dann auch führen kann oder das eigentlich ja schon tut. Ne? Also die Erblindeten, die Verfluchten sind sozusagen niedere Menschen, um die wir uns nicht mehr kümmern müssen, sondern die quasi entmenschlicht werden und marginalisiert werden können sozusagen.
Ja.
Ja, das fand ich auch noch ganz interessant.
Ja, absolut passend. Total gut. Ja, ja.
Genau, das war mein Punkt.
Cool, ja, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe das nicht gelesen. Also, so habe ich das jetzt gar nicht interpretiert. Aber gut, ja. So, wollen wir mal kurz auf einen kleinen Ausblick irgendwie kommen, wie so, was so jetzt demnächst so passieren könnte?
Können wir gerne machen, ja.
Also, ich glaube ja, das wird. Also, man muss dazu sagen, ja, ich habe das Buch schon mal gelesen, aber das ist, was weiß ich, 20, 22, 23 Jahre her oder so. Keine Ahnung mehr. Also, ich bin jetzt. Ich lese es im Grunde nochmal neu. Ja, nur falls jetzt hier irgendwas stimmt und der Drache auf dem, na, ist
der
egal,
Drache, der kommt,
der Drache noch, ja, ja, egal. Ich glaube ja, es werden immer mehr Leute kommen und es wird immer mehr Hintergrundrauschen geben, was wie so eine Art Teppich wird für das Elend, was dort passiert. Die werden nicht mehr in den Saal reinpassen, das ganze Haus wird voll sein mit allem anderen. Und wir kriegen die Konflikte an bestimmten Personen, Konstellationen irgendwie so zu sehen. So, es wird nicht, wir werden nicht alle kennen, wir werden auch nicht alle kennenlernen, aber es wird so ein, ich glaube, es so ein Gefängnisding werden. Ja, es wird klar. Gangs geben, es wird irgendwie so stelle ich mir das vor.
Ganz ähnlich, hat sich ja auch schon angedeutet in unseren Ausführungen. Was ich noch, also für mich hat sich so herausgestellt, dass diese Regeln halt als eine Art Anleitung fungieren für das, was noch passieren wird. Deswegen bin ich mir eigentlich 100% sicher, dass es brennen wird und dahingehend zu einer Panik kommen wird.
Ja. Ach ja, ich habe noch
wie auch immer das Feuer angemacht wird, das werden wir dann noch sehen.
Na, irgendwer wird irgendwas mit reingeschmuggelt haben.
Oder so, ja.
Ich würde noch abgeben, also bisher ist ja im Vorfeld jeder, den wir begleitet haben, ja, der mit dem Blinden zu tun hatte und dem Arzt und dann haben wir die Sprechstundenhilfe und wir waren in dem Wartesaal und so weiter. Wir haben von allem irgendwie was mitbekommen und alle sind erblindet, ja. Gerade wenn der Fokus so ein bisschen von der Gruppe wegging auf andere Leute. Und ich glaube, der Soldat, der den Typen erschossen hat, der ist der Nächste, der mit dran ist. Dafür, der war zu im Verhältnis dazu sehr plastisch dargestellt worden, dass der geschlafen hat und das Kratzen gehört hat. Man hat so eine gewisse Zeit, der hat so ein bisschen Screentime gehabt, weißt du? Und alle, die wir vorher hatten, die dann irgendwie mit dem ersten Blinden und so weiter zu tun hatten, die hatten auch so eine gewisse Screentime irgendwie. Die wurden schon mal erwähnt irgendwo. Und der hat das auch. Und ich glaube, er ist einer, der damit reinkommt. Und das wäre natürlich cool, weil dann hätten wir nämlich jemanden von außen, der die bewacht, der dann auch dadurch angesteckt wurde und dann rein muss und plötzlich auf der anderen Seite ist.
Es gibt da draußen noch, also unter den Soldaten zumindest, es gibt natürlich auch noch den Minister und so, ne? Aber es gibt ja noch eine andere Figur, die dann anwesend ist, die nochmal so ein bisschen herausgestellt wird. Und es wird nämlich gesagt, es gibt da einen Sergeant. Da habe ich mir auch überlegt.
Ach ja, den man nicht wecken darf.
Genau, richtig. Ob der vielleicht nicht dahingehend auch eine Rolle spielen könnte, dass er reinkommt oder so. Aber grundsätzlich stimme ich mit der These überein. Einer von denen könnte theoretisch dann auch noch da reingeschickt werden oder erblinden. Und wird dann.
Naja, und wenn das dann draußen ausbricht, dann was machen sie dann? Da kommen dann alle rein plötzlich oder was?
Dann wird der Großmarkt doch ausgenutzt oder die Militärbasis.
Dann ist die ganze Welt blind und die hocken immer noch in der Heilanstalt.
Ja, genau. Irgendwie so, ja. Die Mauern müssen aufgebrochen werden.
Aber glaubst du, dass wir nur da bleiben? Oder glaubst du, dass es irgendwann auch nach draußen geht?
Ich glaube, wir bleiben da.
Ja, ich auch.
Mauern übrigens auch eine Parallele zu Elantris, fällt mir gerade auf. Aber ja, ich bin der Meinung, dass wir jetzt für den Rest der Handlung weitestgehend da drin bleiben. Es sei denn natürlich am Ende, falls es irgendwie so eine Form von Befreiung gibt. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ob
ach
die
so, ja,
stattfinden
okay.
kann. Aber ansonsten eigentlich. Vielleicht gibt es zwischendrin immer mal so ein paar, ich könnte mir vorstellen, dass es zwischendrin immer mal so ein paar Einwürfe gibt von bestimmten politischen Entscheidungen, die der Minister dann fällt oder die dann irgendwie in Absprache mit irgendwelchen, weißt du, Verantwortlichen dort überlegt werden. Ansonsten wird sich das auf diesen doch sehr engen Raum konzentrieren, glaube ich.
Und stecken die denn irgendwann die Blinden mit rein, die sowieso schon, also draußen, also blind geboren sind oder sowas oder schon ihr Augenlicht verloren haben und es ist nicht das weiße Übel?
Ach so, du meinst die.
Gibt doch einfach blinde Menschen.
Die regulären Blinden sozusagen.
Die regulären.
Ja, also die.
Ja, klar. Die gibt's ja auch noch. Müssen die dann ihren Ausweis vorzeigen oder einen Test machen?
Das wäre zumindest eine, in Anführungsstrichen, coole Idee, ne? Wenn quasi noch jemand reingesteckt wird, der quasi in keiner Form irgendeine Gefahr für die Gesellschaft ansonsten darstellt, sozusagen. Der aber trotzdem von einer ähnlichen Krankheit sozusagen.
Das ist ja keine Krankheit.
Ja, oder
ist ja
von diesem,
die Krankheit, ist ja nicht das weiße Übel.
Genau, ja genau, aber von dieser, keine Ahnung, Fehler klingt jetzt auch so, ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
Naja, klar, aber die bräuchten doch jetzt mal, nur mal ganz doof, auf die Idee kommt, diese Epidemie kommt von den bereits Erblindeten.
Ach so, das meinst du.
Oh, da kommen sie mal gar nicht drauf gekommen, da müssen wir die auch noch internieren. Weißt du? Dann werden plötzlich alle eingekerchert.
Dann einfach alle Menschen da rein und die Außenwelt ist leer, dann irgendwann theoretisch. Ne?
Ja.
Nee, weiß ich nicht, ob das dann so extrem eine Rolle spielt.
Das wäre so eine Kafka-Nummer, ne?
Ja, vielleicht, ja. Das durchaus, ja. Also es hat ja viel mit Bürokratie hier zu tun, so im Großen und Ganzen, ne? Und mit dieser Entmenschlichung, die wir bei Kafka auch schon festgestellt hatten. Mhm. Zu Kafka hatten wir auch mal eine Folge. Was hat man da gelesen? So eine Kurzgeschichte hatten wir da.
Ach,
Scheiße.
Das geht um eine Maschine.
Ihr findet es mit dieser Maschine.
Ja, genau.
Ihr findet es schon irgendwie.
Ja, die Menschenmaschine oder so. Ach, was weiß ich.
Ja.
Gut.
Ja, okay.
Also merken wir uns das. Dann habe ich jetzt erstmal zu dem jetzt gerade nichts weiter zu sagen.
Nee, ich auch nicht.
Gut, dann Lukas, was lesen wir bis zum nächsten Mal?
Natürlich weiterhin die Stadt der Blinden. Und zwar diesmal die Seiten 100 bis 162. In Folge 3.
Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Lesen oder Warten. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.